Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und im 210. Podcast geht es alles um die Oscarnacht und auch ums Gartenbaukino. Bei mir ist Michael Leitner.
Hallo.
Und zum 10. Mal in Folge Norman Schettler.
Zum 10. Mal?
Ja.
Hello, hello.
Sehr gut. Wir haben ein volles Programm. Wir haben die Oscarnacht vor uns. Also starten wir gleich. Ja, am 1. April 2024 jährt sich unser Podcast dem 10. Jahr. Dementsprechend zum Abschluss der 10. Staffel haben wir jetzt nochmal den Norman Schettler vom Gartenbaukino bei uns. Freuen uns, dass das so kontinuierlich jedes Jahr ein Fixpunkt im Podcastprogramm ist. Und werden jetzt in dem Podcast über das Oscar-Rennen, die Oscar-Prognosen und die Oscar-Nacht diskutieren. Normalerweise gibt es bei Flip the Truck immer einen Film, den wir uns als Hauptfilm nehmen und dann geben die vier Podcastenden drei unterschiedliche Filme dazu und wir biegen ab, schauen uns unterschiedliche Filme an. Heute eben nicht, heute gibt es viel, viel mehr Filme, heute gibt es viel, viel mehr Fachsimpeln, heute gibt es viel mehr Inside Baseball als normal mit irgendwelchen Gilden und Wahrscheinlichkeiten und Statistiken und so weiter. Aber wir haben immer das Feedback bekommen, dass das ein Jahreshighlight ist, dieses Fachsimpeln, also erlauben wir uns diesen programmatorischen Einschub. Genau. Kurz zum Aufräumen, bevor wir starten, gibt es ein paar administrative Ankündigungen. Ich habe schon gesagt, unseren Podcast gibt es seit 10 Jahren. Wir werden im April, das könnt ihr dann auf unserer Webseite sehen, ein kleines 10 Jahre Get-Together machen, wo wir ein Live-Film-Match mit unseren Hörenden machen. Wir haben 128 Filme ausgewählt, die bei der 200. Folge schon gegeneinander angetreten sind. Wir haben ein paar Oscar-Kandidaten reingemischt, wir haben Oppenheimer reingegeben, Barbie, Poor Things, und deswegen gibt es mal ein Rematch und dieses Mal dürft ihr mitmachen und verhindern, dass Zack Snyder's Justice League die erste Runde erfolgreich gewinnt. Zack Snyder's Justice League tritt natürlich nochmal an, weil es bei der 200. Folge zumindest eine Runde überlebt hat. Ich würde es gerne sagen, I don't make the rules, but in this case I do. Danach gibt's nach den Oscars wieder unsere Truckies Awards. Natürlich, die Oscars sind vorbei und dann kommt der wichtigste Filmpreis, nämlich die Flip the Truck Truckies. Das kommt auch in unser Podcast-Programm. Und wenn dann diese ganze Awards-Craziness hinter uns liegt, freuen wir uns wieder auf normales Kinoprogramm, Deep Dives zu Filmen wie Oppenheimer, Poor Things, Rickerl und Dune 2. Das sind so die nächsten großen Programmpunkte, die wir abarbeiten werden. So, genug mit der Administration. Springen wir zum Oscar-Rennen, springen wir zum Gartenbaukino. Norman, freut uns, dass du wieder da bist. Die Oscars finden nicht in Wien statt, aber man kann sie in Wien live schauen im Gartenbaukino. Und ihr startet am 9. März mit 4 Filmen, wenn ich das richtig am Rat habe. 10. März am Sonntag. Und man kann quasi ab Mittag Oscar-Filme schauen.
Also traditionell, es ist gewachsen nach den ersten Jahren, wo wir nur 1, 2 Filme hatten, waren es dann plötzlich 4, manchmal 5 und ich glaube einmal sogar 6. Also je nach Länge, jetzt haben wir wieder längere Filme als Usus sozusagen und deswegen sind es 4 und wir starten mit Oppenheimer in 70mm. Das haben wir noch ein paar Mal gezeigt, es hat super funktioniert und viele Leute angezogen, die sogar aus dem Ausland hergekommen sind deswegen. Deswegen haben wir gesagt, das ist passend, zumal das auch wahrscheinlich, um vorweg etwas zu prognostizieren, wahrscheinlich auch der große Abräumer wird. Und dann, was schwieriger, also nur kurze interner, schwieriger als die letzten Jahre oder Jahrzehnte eigentlich, Filme zu finden, die noch nicht in Österreich gelaufen sind. Und deswegen haben wir auch sehr spät das Programm fertigstellen können, haben jetzt aber 3 Previews-Österreich-Premieren, was mich sehr freut, aber das war wirklich last minute, bevor ich aufgegeben habe und gesagt habe, wir zeigen einfach Mad Max Fury Road und schauen, wie die Leute reagieren. Also wir haben Robot Dreams von Pablo Berger, der in der Kategorie Bester Animationsfilm nominiert ist, der bei der Biennale zu sehen war und im Mai, glaube ich, anläuft. Und American Fiction von Kurt Jefferson, der ein Amazon-Film ist, wo wir über viele, viele, viele Wochen hinweg versucht haben, Amazon zu überzeugen und tatsächlich haben sie gesagt, okay, das heißt, wir zeigen den als Kinopremiere, als Österreich-Premiere, er wird nie regulär laufen, wahrscheinlich, I don't know, man kriegt nichts raus dazu, aber wir dürfen ihn einmalig zeigen. Und was mich super freut, ist May December von Todd Haynes, der bei der Biennale auch nicht zu sehen war, also der wirkliche Österreich-Premiere seines neuesten Films mit Natalie Portman in der Hauptrolle. Genau, das ist das Programm, 21.40 15 oder 30, ich habe es nicht im Kopf.
21:15
ist der letzte Film. Wer beim letzten Film drin sitzt, darf dann auch zur Übertragung, zur Verleihung drinnen sitzen bleiben. Es beginnt alles viel früher als sonst wegen Zeitumstellung und sie haben das Ganze überhaupt dort in L.A. Auch um eine Stunde vorverlegt. Das heißt, scheinbar beginnt um Mitternacht die Verleihung oder der Red Carpet, I don't really know. Und vielleicht nützen sie es auch, um wieder mal ein bisschen zu überziehen. Also vielleicht haben wir so eine 4,5-5-stündige Show. Why not? Dann fahren die ersten U-Bahnen auch wieder.
Genau, während der Nacht gibt es dann auch immer Verpflegung vom Gartenbaukino, aber es gibt, glaube ich, Kaffee.
Es gibt Kaffee.
Was durchdrückt.
Wir haben das Frühstück jetzt ein bisschen anders gestaltet, weil Frühstück irgendwie dann wenn das vorverlegt ist, ein bisschen komisch ist. Wir werden das mit einem Buffet probieren. Wir werden schauen, es gibt so ein Buffet mit Schinkenkäse, vegan und jeder nimmt sich und ist hoffentlich, schauen wir mal, zurückhaltend. Und ja, es gibt Verpflegung, es gibt Kaffee, die Bar hat natürlich offen, es gibt Oscar-Cocktails, es gibt auch ein sonstiges Rahmenprogramm mit der Oscar-Wette, mit schönen Preisen zu gewinnen. Es wird natürlich auch das Oscar-Bingo von Flip the Truck geben, in einer Form. Und es wird ein Glücksrad geben, dann Merchandise, Kinotickets und so weiter gewinnen kann. Mhm. Also ja, wir bemühen uns um weitgehende Unterhaltung abseits der Filme.
Sehr cool. Genau, also wir freuen uns auf ein gutes Rennen. Ich bin da extrem gebiased dieses Jahr.
Cool.
Also habe ich schon seit August eigentlich gesagt und ich bin total froh.
Was war denn im August?
Ja, also es ist
waren zwei Filme.
Ja, und diese Kontroverse werden wir dann auch noch diskutieren. Aber prinzipiell, wir haben wie viele Filme? 8 oder 9 Filme, die für Best Picture nominiert wurden?
10.
Also sogar 10.
Vollen 10. Was vollen angesichts 10. dieser Qualität auch kein Wunder
ist. Mir fehlen 2, die ich noch schauen muss, von denen ich nicht ausgehe, dass sie schlecht sind, nämlich Poor Things und Zone of Interest. Also das ist sehr einfach, Poor Things leider nicht mehr ausgegangen und Zone of Interest ist so dieses, ja. Und trotzdem muss ich sagen, die Qualität in dem Oscar-Rennen ist ein Wahnsinn. Also selbst die Hipster müssen sich extrem bemühen, Anti zu sein und den und den Film, also quasi die Past Lives Hipster hast auch schon quasi mit dem Boot und du hast nicht so viele Ultra-Oscar-Standard-Oscar-Filme. Ich würde sagen, der konventionellste Oscar-Film dieses Jahr ist Maestro von Bradley Cooper, von wie man vielleicht sagen wird, okay, das kriegt normalerweise einen Oscar. Vielleicht gibt's auch andere Filme, die ein bisschen rein, aber ich find's, vor ein paar Jahren haben wir Oscar So White und Oscar So Male gehabt und die Breite an Nominierungen, auch international, das hat sich die letzten Jahre deutlich schon verbessert, mit so Filmen wie Drive My Car und sowas, die es auch immer wieder geschafft haben in Regie. Und ich finde halt auch sowas wie Anatomy of a Fall, dass so ein französischer Film da einfach reingrätscht in die beste Regie, finde ich schon extrem beeindruckend. Mhm. Also es fällt mir dieses Jahr extrem schwer, Leute, also so Anti-Oscars zu sein. Mhm. Also es ist wirklich so ein, hey, das ist eigentlich ein gutes Rennen. Wie geht's dir, Norman, mit dem Rennen? Ist da irgendwas?
Mir geht's ganz genauso. Ich habe auch 2 Filme nicht gesehen. Ich sage jetzt noch nicht, welche das sind. aber es ist spannend. Die 8 Filme, die ich gesehen habe, waren alle wirklich high class und alle so unterschiedlich. Dass ich mir auch, also und viele davon habe ich eine wirkliche Bindung. Das ist jetzt seit ein paar Jahren wieder so, dass da wirklich Filme dabei waren, die mich nachhaltig wirklich beeindruckt und begeistert haben. Und dazu gehören Poor Things und Zone of Interest. Ich finde Zone of Interest, und ich sage es hier, glaube ich, zum ersten Mal, ist einer für mich besten Filme der letzten Jahrzehnte. Also wenn man mich fragt nach den Top 10, dann sage ich, das ist der Film seit langem, wo ich sage, das ist wahrscheinlich ein Film für die Ewigkeit für mich, weil, also ihr werdet es sehen und wahrscheinlich sozusagen tue ich schon zu viel irgendwie aufbauschen, aber ich finde das wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz toll.
Nur kurz sagen, weil wir werden ja nicht viel über Zone of Interest reden, nur kurz,
also kurz
eine Cliff Notes, was
das kurze Cliff Notes, Jonathan Glazer, der immer schon noch für formale Experimente auch bekannt war und wirklich also nur 4 Filme bis jetzt gemacht hat, die allesamt in ihrer Art sehr, sehr ungewöhnlich natürlich auch sind. Prinzipiell wahre Geschichte von dem Obersturmkommandanten von Auschwitz, vom Auschwitzlager, der mit seiner Frau in einem sehr schönen Haus, mit einem sehr schönen Garten direkt angrenzend an Auschwitz lebt. Und das ist schon einmal die Prämisse dafür, die sehr arg ist. Man muss aber keine Angst davor haben, weil der Film lebt von einer gewissen Entfremdung, von einer Distanzierung, von einer Kälte, von einer Kühle. Er nützt überhaupt nichts dramaturgisch, was jetzt irgendwie mit Leid oder Holocaust zu tun hat, was ich ganz, ganz wichtig finde, weil es immer ganz, ganz schwierig ist, auch sozusagen damit zu punkten, mit Dramaturgie basierend auf Leid. Das ist immer ganz schlecht, finde ich. Und es ist eine entmenschlichte Darstellung von einem offensichtlichen Faktum, das da stattgefunden hat. Großartig gespielt von Sandra Hüller, von Christian Friedl und auch formal sehr konsequent umgesetzt und Schlag in die Magengrube, aber wie gesagt, nichts, vor dem man Angst haben muss. Ja, also das ist für mich, wird wahrscheinlich nichts gewinnen, behaupte ich jetzt einmal. Aber das ist allein die Wertschätzung, die dem Film entgegengekommen ist, ist schon einmal ganz, ganz großartig und auch total verdient. Ja. Mhm. Und Poor Things, ich bin ein großer Poor Things-Fan. Da gibt's vielleicht am allermeisten Kontroverse. Jetzt neuerdings irgendwie, wo man sagt, das ist eigentlich antifeministisch. Und sogar Slavoj Žižek hat gesagt, schaut's lieber Barbie, weil der ist feministischer und authentischer als Poor Things. Ich finde beide Zugänge valid. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich finde, das ist ein wahnsinnig erfrischender, wahnsinnig schräger, wahnsinnig auch verstörender und schlussendlich aber dann auch sehr, also er löst sich gut auf. Das passt schon. Also alles, was am Anfang in der ersten halben Stunde vielleicht als wow, was passiert da, ist dann am Ende befriedigend, wie es aufgelöst wird, finde ich, und wie das zusammenkommt.
Genau. Poor Things ist quasi so Emma Stone bekommt quasi der Körper von Emma Stone.
Ich finde, man soll es nicht verraten. Es ist eine Frankenstein-Geschichte. Es geht um sozusagen ein mehr oder weniger künstlich kreiertes Leben, das eine Art von Bewusstsein entwickelt, auch eine Art von sexuelles Bewusstsein entwickelt, auch eine Art von feministischem Bewusstsein entwickelt und sozusagen von einem männlich kreierten Wesen sich wandelt im Laufe des Films zu einem dominanten, eigenständig agierend denkenden Wesen und das aber wahnsinnig lustig ist, weil in Wirklichkeit geht's um die depperten Männer, die glauben, sie können sie kontrollieren und das aber definitiv nicht schaffen. Das macht wahnsinnig großen Spaß.
Michi, du warst ja auch dann ziemlich am Hype-Train von Poor Things, oder?
Ja, ich habe tatsächlich ihn auf der Biennale gesehen und das war eine Vorstellung um, was ist denn? Ist was Absurdes, 6.30 Uhr in der Früh oder so.
Also Frühstückskino.
Ja, es ist Frühstückskino. Ich verstehe dieses Prinzip nicht. Es gibt Leute, die schwören drauf, dass das so geil sind. Ich finde das so arg zermürbend.
Ich habe mir auch einen Urlaubstag genommen. Danach tue ich mir keine Arbeit mehr an. Und mir hat er extrem gut gefallen, aber es war gleichzeitig so ein, ja, es ist halt 6.30 Uhr in der Früh und ich weiß nicht, ob vielleicht beim zweiten Mal, vielleicht ist es auch ein bisschen seicht, pipapö, ich habe ein zweites Mal gesehen und nein, er ist nichts, also seicht, eventuell ist er seicht, das ist vollkommen wurscht, er gibt mehr als genug her, ich will mir ein drittes Mal auch noch anschauen, es ist nicht lustig, super, super gespielt, sau cool gemacht, also die ganze visuelle Komponente ist auch wirklich cool und ja, es war ganz witzig, mir hat es davor jemand so provokant quasi, weil jemand wusste, ich mag diesen Film, so ein geschickt von irgendeiner Influencer Person, die meinte, ja, der Film ist alles nur nicht feministisch. Und ich war okay, ja, naja, ich schaue jetzt ein zweites Mal und was wollt's eigentlich von mir? Also ich verstehe quasi auf der Metaebene, ja, hat halt ein Typ gemacht, basierend auf einem Drehbuch, das basiert auf einem Buch von einem Typen. Okay, I get it, wenn man dann sagt, das ist nicht feministisch auf einer Metaebene. Aber jetzt ganz ehrlich, inhaltlich sehe ich die große Diskrepanz zu Barbie nicht im Sinne von wie feministisch der Film ist, aber ja.
Ja, es ist ein bisschen ein elendiges Ausspielen, was man beobachtet.
Ja, ja.
Es hat sich ja schon abgezeichnet, gerade durch den Erfolg von Barbie im Sommer. Und ich hab's ganz interessant gefunden, weil man dachte, es wird bis zu den Oscars dauern, weil Greta Gerwig für Regie nominiert werden wird und dann sind nach den Oscars alle überrascht, dass Barbie nicht gewinnt. Und diese Enttäuschung ist halt schon bei den Nominierungen quasi gekommen. Aber da muss man halt auch in diesem Jahr wirklich sagen, es ist nicht nur wer hätte es verdient, sondern wen wählst du raus? Und das ist halt wirklich ein extrem, extrem enges Rennen. Gerade wenn ich mir halt auch sowas wie Past Lives anschaue, wenn man denkt, da könnte ich genauso gut sagen, das sollte für Regie nominiert werden. Sorry.
Exakt.
Das finde ich aber ganz interessant. War natürlich nicht der große Film, schon klar. Aber wenn wir von Snaps in Schauspiel und sowas reden, wäre halt Past Lives so ganz, hey, diese Person macht, dass ich Player, wenn ich den Film schaue. Also das ist schon eine extreme Performance. Und ich habe es irgendwie total interessant gefunden, dass es dieses Jahr ein schönes, diverses Oscar-Line-Up gibt, aber die Headlines sind so geschrieben, als wären wir in dieser Oscar so weit, Straight Outta Compton, werden nur die weißen Drehbuchautoren nominiert. Das war ja quasi in dem einen Jahr, wo quasi, ich glaube, da ist nichts nominiert worden von einer Person of Color, außer der Song von Selma oder sowas. Das war irgendwie so ein ganz, ganz absurdes Jahr und anscheinend ein Rekord dieses Jahr. Wir haben das erste Mal zwei Persons of Color in Best Actor, die nicht Will Smith und Denzel Washington sind. Also es ist anscheinend, und das habe ich, irgendwie ganz, ganz interessant gefunden, Statistik. Weil ich muss ihn kurz googeln, der Schauspieler von Rustin, der für besten Hauptdarsteller nominiert wurde,
Colman Domingo.
Der hat in einem Interview gesagt, er hat das interessant gefunden, dass ihm die Leute immer gesagt haben, entweder du oder Jeffrey Wright, quasi so. Es gibt fünf Slots und der fünfte Slot ist für den Schwarzen und das kann quasi entweder Jeffrey Wright oder Colman Domingo sein. Und er hat gesagt, das ist halt auch dieses systematische Denken quasi. Also es ist unzumutbar, dass man sagt, entweder Colman Domingo oder Bradley Cooper. Es muss quasi in der Mediendiskussion quasi, nicht in der, wie jetzt dann abgestimmt wurde. Und das finde ich dann schon irgendwie cool. Also ich finde das Line-Up extrem stark. Und gerade bei der Barbie-Diskussion muss ich sagen, dass Justine Triet, hör das richtig im Kopf, dass die Regienominierung geschafft hat. Also wäre natürlich auch cool, wenn Gerwig auch drinnen gewesen wäre. Aber ich finde es eigentlich total beeindruckend, dass diese Regieleistung es irgendwie geschafft hat, da durchzukommen in diesem extremen Rennen. Also das.
Man muss auch fairerweise sagen, dass diese Kritik kam vor ein paar Jahren und dann sicherlich auch zu Recht gefühlt noch von einem sehr, nicht nur von einer breiten Masse, das tut sie jetzt auch, aber sie kam auch von Leuten, die sich so unter Anführungszeichen auskennen. Und ich erlebe das ganz stark, dass das diesmal nicht der Fall ist. Also dass die quasi diese Oscar-Bubble, die weiß, wie die Regie oder generell die Nominierungen zustande kommen, die können dir in 2 Minuten erklären, warum die Greta Gerwig nicht nominiert wurde und das kein großer Skandal ist und nichts mit Sexismus oder whatever zu tun hat, ja. Und ich sehe es genauso, also das Feld, wir haben da, also Scorsese, Lanthimos und Nolan kann man zwar jetzt deppert finden, aber warum auch immer, aber die waren sicherlich immer die Top 3, die, glaube ich, unumstrittig waren. Und dann hast du halt noch Jennifer Glaser drinnen, weil sie hat gerne die Academy auch mal so einen Auteur-Regisseur drin hat und dann halt noch eine zweite solche Wahl mit Justine Triet. Also ich möchte nur die Leute daran erinnern, wenn sie sich jetzt so aufregen, dass es ein großer Skandal ist, dass Greta Gerwig nicht nominiert ist, ihr beschwert sich darüber, dass Jonathan Glazer und Justine Triet nominiert sind.
So muss man es tatsächlich sagen.
Just wanna remind you. Und ich weiß nicht, was so schlimm daran ist, dass eben so eine Auteurstimme wie Glazer und halt Justine Triet, die halt die Palme gewonnen hat und eh eine Frau ist. Also wenn das auch noch eine Französin ist, also.
Oder ist der Glück, das ist der Film, den keiner gesehen hat.
Quasi. Ja, natürlich. Also das natürlich ist dieses,
ich finde es aber trotzdem interessant, weil das hat sich ja einfach abgezeichnet. Deswegen bin ich ja dieses Jahr so gehypt. Also man muss ja auch sagen, Barbie ist eine Comedy. Eine Comedy wird extrem schwierig nominiert. Also so statistisch gesehen ist es auch für eine Komödie viel, viel schwieriger als ein Drama wie Anatomy of a Fall, die Anerkennung zu bekommen.
Bisschen besser geworden als letztes
Mal. Ich finde es definitiv besser und ich finde auch die Kategorien, wo Leute honoriert werden, auch ganz spannend. Also, dass eine, aber das ist irgendwie nie so geschrieben, weil das die America Ferrera das geschafft hat, die Nebennominierung. Man hat immer gesagt quasi, sie ist die Nebendarstellerin in Barbie, aber wenn die Margot Robbie nominiert wird, dann wird sie auch nominiert. So dieser Trickle-Out, das ist dieser quasi Emily Blunt in Oppenheimer quasi. Wenn der Film stark genug ist, dann gibt es diesen Überschwapp. Und dass die Margot Robbie nicht nominiert wurde und die Ferrera irgendwie schon, finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, weil das hat irgendwie gar nicht so viel positiv Hype erzeugt, dass eine extrem honorierte Schauspielerin man kann jetzt diskutieren, ob die Rolle so super, super duper hyper war, aber sie hat, wie der Patrick gesagt hat, sie hat eigentlich den Monolog delivered, der dann geinstagrammt wurde, also quasi ihre Performance, ob man die gut oder schlecht findet, aber es war quasi dieser virale Barbie-Moment und das ist quasi dieser Acting-Moment. Das finde ich irgendwie schon ganz cool und ich habe geschaut, 1999 mal so aus Interesse, da sind Matrix und Star Wars Episode 1 rauskommen. Mhm. Star Wars wurde nicht für Musik nominiert, nicht für Costume Design, nicht für Set Decoration. Mhm. Matrix wurde nicht für Drehbuch nominiert, wurde eigentlich für extrem wenig nominiert, weil es Genrefilme waren. Mhm. Und 2008, wie Nolan Dark Knight rausgebracht hat, ist Dark Knight de facto nur für technische Kategorien, nicht für Best Picture, nicht für Writing und nicht für Regie nominiert worden. Also dass ein Spaßfilm wie Barbie und auch letztes Jahr Top Gun Maverick und sowas, dass es möglich ist, wow, dass diese Filme überhaupt mal als Writing anerkannt zu werden, war vor 14 Jahren extrem unmöglich, dass man sagt, ein Genre-Piece kann gar nicht für Writing nominiert werden. Tut mir jetzt natürlich sehr leid für die Barbie-Fans, das ist ein bisschen so ein I feel you, also ich war 2008 war so ein, hey, das kann sie echt nicht sein, dass The Reader und Milk und Slumdog Millionaire und was war der fünfte, ich glaube es war Frost Nixon, das waren die Filme, die Regie von Dark Knight weggenommen haben.
Das ist crazy,
und Writing.
Oder?
Und aber es zeigt für mich einfach, dass sich das ein bisschen ändert. Also, dass die Linie zwischen Entertainment und Art jetzt auch ein bisschen gemischt wird. Das war auch immer ein bisschen so ein Oscar-Problem. Sie nominieren nur Filme, die keiner gesehen hat. Das kann man ihnen dieses Jahr nicht komplett vorwerfen.
Na, es stimmt wirklich alles bei dem Lineup. Also Best Picture Lineup, da hast du wirklich die ganze Bandbreite dabei. Und ich glaube, von all diesen Filmen, ich meine, Maestro ist schwer einzuschätzen, weil der nicht so groß im Kino lief, aber die waren alle auch erfolgreich, oder?
Also außer man rechnet das Budget von Killers of the Flower Moon gegen.
Ja, das stimmt.
Also wenn Killers of the Flower Moon ein Fünftel kostet.
Es wird immer alles ein bisschen komplexer mit den Streamern natürlich, das ist eh klar. Ja.
Aber es war zumindest Filme, über die Leute geredet haben und die auch so ein bisschen einen Kino-Flair gehabt haben. Ja. Kommt mir vor. Gehen wir vielleicht das Best Picture Lineup durch. American Fiction läuft ja dann auch bei den Oscars.
Genau. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist einer von den zwei.
Einer von den zwei. Ja. Jetzt können wir nur noch raten, was da noch ist.
Ich finde ihn voll nett. Also das ist so ein extrem lustiger, die fast schon die Academy und dieses ganze System aufs Korn nehmen. Also es geht um einen dunkelhäutigen Schriftsteller, der gespielt wird im Jeffrey Wright, der aber quasi versucht, eben nicht Black Literature zu schreiben. Also er will unbedingt einfach ein normales Buch und sein Verleger sagt ihm, na, das ist aber nicht schwarz genug, so, du musst schwärzer schreiben. Und er sieht dann quasi, was in den Top-Listen für Art von Büchern sind, die halt in den Szenen, in den Ausschnitten, die er das Buch liest, halt komplett bizarr wirken. Und er beschließt dann, das gesamte System zu verarschen und schreibt quasi die schwärzeste Ghetto-Geschichte über einen Gangster mit Daddy-Issues, der dann von der Polizei erschossen wird und so. Und also komplett absurd. Und wenn man ein bisschen, was mir an dem Film taugt, ist, er verarscht ein bisschen diese, wir müssen jetzt mehr Black sein, wir müssen mehr People of Color. Und gleichzeitig schafft das aber diese Thematiken nicht als idiotisch zu zeigen. Also, und das macht er, finde ich, sehr schlau, indem er Figuren, die im ersten Akt eher negativ und ja, karikaturesk inszeniert werden, kriegen dann nachher mehr Integrität und man sieht, okay, das ist nicht so einfach. Und zum Schluss übertreibt das einfach komplett und dann war ich on board. Ich war wirklich, der Film, glaube ich, ist deutlich unter 2 Stunden, ich habe 1 Stunde 50 oder so. Und nach einer halben Stunde gibt es so eine Beerdigungsszene und ich habe mir gedacht, bist du deppert, normalerweise wäre das schon der 90 Minuten, der sich ins Endlose zieht. Also ich habe jetzt in 30 Minuten schon den Beginn von Emotionen und ich kriege jetzt noch 90 Minuten. Also ich finde, er hat viel in der wenigen Zeit, besonders in einer Zeit, wo die Filme ewig lang werden und nicht mehr so viel sagen.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe dramaturgisch gerade damit eigentlich so ein bisschen ein Problem gehabt. Also mir war es ein bisschen tatsächlich zu vollgestopft. Also jetzt ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, aber gerade wie es auch zu dieser Beerdigungsszene kommt, das war für mich dann auch im Nachhinein, hat das irgendwie was so irrelevant. Also so wenn ich jetzt den Film Revue passieren lasse, so wozu war das überhaupt gut? Mhm. Und ich habe bei dem Film ein paar solche Momente gehabt. Deswegen muss ich auch sagen, so emotional hat auch schon so seine ganz, oder nicht ganz, aber relativ klassischen Momente, wo ich sage, da ist er eigentlich schon ziemlich oscarig auch, ja, also wo er so eine klassische Familiengeschichte und so halt auch einwebt. Das hat bei mir nicht wahnsinnig gut funktioniert. Ich habe aber die sozusagen den Satire-Aspekt von dem Film einfach riesig lustig und gescheit gefunden. Also es ist nicht mein Lieblingsfilm hier im Line-Up, muss ich zugeben, aber er ist schon sehr cool, einfach. Also für mich ist es mehr das, wenn du liest, hörst, worum es in American Fiction geht und du schmunzelst darüber, dann schau den Film an und wirst Spaß haben.
Ja, aber er wird nicht so ewig lang. Ich finde aber, also ich glaube, deswegen habe ich ihn so gemacht, es gibt ja diese Monsieur Claude und wie heißen sie, wie kommen wir da wieder weg oder wie heißt es eine großartig desaströse, womit haben wir das verdient? So diese, haha, verarschen wir mal die ganzen übersensiblen Dingen und das ist immer so ein extrem zermürbendes,
wenn man denkt, alles,
oh, bitte. Und was tragt sie eigentlich zu dieser Diskussion bei? Und ich finde, das ist der Film, der sagt, ja, es gibt Missverständnisse, ja, vielleicht chill the fuck down manchmal, aber auch klar macht, da gibt's halt einen echten Grund. Also das ist nicht einfach nur, weil den Leuten fade ist, dass sie so sensitive Snowflakes sind, sondern es gibt absurde Situationen, aber der Kern ist halt trotzdem ein extrem relevantes systemisches Problem, über das wir reden sollten. Dann gehen wir weiter. Anatomy of a Fall, hast du den gesehen, Norman?
Hab ich gesehen, ja.
Ist immer spannender.
Anatomie eines Falles, also Fall im doppelten Sinne sozusagen, ist zu einem großen Teil ein Gerichtssaal-Film. Und arbeitet auf sozusagen einen Unfall oder auch Nicht-Unfall, der in einem entlegenen Haus passiert. Eine Familie, Sandra Hüller ist eben die Mutter. Wer den Vater spielt, weiß ich tatsächlich nicht. Und es ist eigentlich zusammengedampft, ein Kammerspiel, kann man fast sagen. Also es gibt dann noch so ein Reenactment, Polizei kommt, Reenactment, was könnte passiert sein, was ist passiert. Und es franzt aber schon aus im Rahmen dieser Gerichtssaal-Szenen in andere Richtungen, wo es um Unterstellungen geht und mögliche Affären, die passiert sind. Und es ist alles sehr feinsinnig akzentuiert. Ich muss ehrlich sagen, am Ende war ich nicht ganz sicher, warum das jetzt alles so war oder was ich davon mitnehmen soll. Ich war von schauspielerisch total begeistert davon, auch inszenatorisch, das ist alles, es hält dich, es ist dicht. Ich bin nicht sicher, what the point is, ehrlich gesagt. Also ob ich was tatsächlich jetzt mitnehmen kann, außer das ist ein gut gemachter Film. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum er dann in Cannes gewonnen hat, versus nämlich Jonathan Glazer. But that's how it is.
Du hast ihn, glaube ich, in den Top-Listen gehabt,
nicht? Ich bin sehr begeistert, ja. Für mich ging es, also das war meine Interpretation, so ein bisschen darum, dass man, ja, dass halt gerade in Beziehungen die Summe mehr ist als die, wie sagt man, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also dass man halt versucht irgendwie abzuwiegen und so, du hast das gemacht, ich habe das gemacht und dann das irgendwie so in die Waagschale wirft und wie man halt versucht, dann Beziehungen zu analysieren. Und ich fand das, ja, ich meine, es ist schon eher ein kühler Film, aber mitunter auch durchaus bewegend, wenn die Sandra Hüller halt im Gericht mit den Dingen konfrontiert wird, teilweise auch die eigentlich zu ihrem Nutzen erzählt werden, also so war das doch gar nicht. Mhm. Also dass du dieses, quasi du kannst eine, ich kann jetzt meine Lebensgeschichte ausbreiten oder die Geschichte meiner Beziehung ausbreiten und man bekommt trotzdem nicht das echte Bild davon, wie es eigentlich ist und dass man halt immer, dass immer so eine subjektive Note dabei bleibt. Das war eigentlich für mich so eine irrsinnig spannende Beobachtung. Genau, war meine Top-Liste für mich, ist einer der Highlights auf jeden Fall.
Ich finde ihn auch, also ich finde ihn eine Spur zu lange. Ich finde, das ist so einer dieser Filme, wo ich auf jeden Fall 30 Minuten schneiden würde. Aber ich finde, der Film ist so ein bisschen so der Inbegriff von so einem Workshop-Film. Also den kann man einfach, die könnte man vorstellen, man plant jetzt ein ganzes Wochenende mit irgendwelchen Analyseleuten und dann schaut man 12 Angry Men und Anatomy of a Fall und nach jeder Szene drückst du auf Pause und diskutierst über einen anderen Aspekt von Wahrheit, Realität, Medien, Diskurs, was die Wahrheit. Es gibt halt extrem wenig Gerichtsfilme, wo halt die Wahrheit nicht dingfest gemacht werden kann. Und bei dem Film finde ich, was er so cool macht, ist, er konfrontiert dich mit einer Geschichte und man ist so, ja stimmt, 100%, also die hat den umgebracht, also quasi, das muss so sein. Und dann wird das aber komplett umgedreht ohne dass es irgendwie gimmicky wird. Also ohne, dass man irgendwann sich denkt, ja gut, Entschuldigung, langsam, I get it, alles ist relativ und wir wissen nichts, sondern jedes Mal habe ich mich so ein bisschen ertappt, wow, ich weiß eigentlich nichts. Und je weiter die Zeit vergeht, umso weniger kann ich eigentlich mitreden, weil ich bin so abhängig von dieser Inszenierung oder dem Input, den die Leute da in dem Gerichtssaal mir geben, dass ich plötzlich diese Menschen als kaltblütige Mörderin sehe oder heute als Mutter oder nicht. Und also es ist
oder sogar in Betracht ziehe, dass es das Kind gemacht hat.
Oh, so dark bin ich nicht.
So weit war ich schon. Okay.
Der Hund.
Der Hund war es.
Ja. Barbie, haben wir einen ganzen Podcast.
Didn't see it.
Wirklich nicht?
Oh, wow.
Nein.
Okay, dann jetzt
nicht. Didn't see it. Und es gibt nicht einmal einen wirklichen Grund dazu, außer es ist ja nicht ausgegangen. Meine Frau hat sich mit Freundinnen angeschaut. Sie war nicht wirklich begeistert davon. Das hat mich ein bisschen abgetönt. Es hat sich tatsächlich nicht ergeben. Ich habe weder eine Antipathie noch sonst. Ich habe keinerlei Haltung zu diesem Film. Ich freue mich, dass er erfolgreich ist. Ich bin sicher, er ist wahnsinnig unterhaltsam. Er ist mir ein bisschen wurscht und gleichzeitig freue ich mich darauf, ihn dann doch zu schauen. Es ist einfach nicht ausgegangen.
Du wieselst dich schön aus der Kontroverse raus.
Es gibt keine Kontroverse, glaube ich.
Nein, gibt es nicht. Ich habe letztens beim Zeppen, wo ich wirklich, das ist wirklich Zeppen, da schaue ich von Dingen 5 Minuten und dann gehe ich weiter. Lief da im Fernsehen und habe mir schon gedacht, es ist vielleicht doch ein Film, der ins Kino gehört, mit einem vollen Kinosaal und so. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der bei mir jetzt ein zweites Mal schauen, zu Hause, alleine im Wohnzimmer, ob er das so gut vertragen wird.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Also das ist ein Gruppenfilm.
Wir waren auf Urlaub und sind dann zurückgekommen und genau das nämlich, dieses eben in einem vollen Kinosaal mit aufgeganselten Leuten und Cocktails und alle pink angezogen, sofort. Ja. Aber stimmt, Zaus, dann, nee.
Also ich will den Film jetzt gar nicht mehr schlecht machen, ich habe ihn dann im Endeffekt nicht geschaut, ja, ich habe 5 Minuten davon gesehen und mir gedacht, es fühlt sich, also natürlich ist es bei jeder Film fühlt sich im Kino anders an, geht's ins Kino, Leute, egal, aber der Kontrast war schon extrem, also das war schon stärker als bei anderen Filmen.
Also ich würde ihn, glaube ich, nochmal schauen, wenn die Leute zu mir kommen würden, sie alle pink anziehen, würden wir Cocktails trinken während dem Schauen. Also ich glaube, es geht wirklich extrem um dieses Kommunale bei Barbie und dieses Abfeiern. Da werden wir dann eh nachher reden, aber laut den Prognosen, er hat ja 8 Nominierungen
ungefähr. Ich glaube 8 Nominierungen.
Aber er dürfte ja, das können wir jetzt schon so vorwegnehmen, einer der großen Verlierer werden im Rennen dieses Jahr.
Das ist natürlich
aber
relativ
es sind
ist, aber,
viele Filme extrem viel nominiert. Also er wird nicht der einzige Film sein mit sehr, sehr vielen Nominierungen, die vielleicht leer ausgehen.
Oder halt einer wird sich ausgehen.
Kommen wir zu einem Film, der, also das ist für mich das Awards Race, das liebe ich immer. Also es gibt den Frontrunner und dann gibt es quasi so Media-Outlets wie Variety, die müssen halt jede Woche das Awards Race analysieren. Und du kannst halt nicht jede Woche schreiben, dass Oppenheimer gewinnt. Das ist ein Fazit. Und es war einfach so geil, weil The Holdovers war the shit, laut Variety. The Holdovers, der wird Coda, das wird der neue Coda, der kommt aus dem Nichts und der Sucker puncht den Best Picture und schaut halt nicht so aus. The Holdovers ist ein Period Piece, also spielt in den 70ern, wenn ich es richtig im Kopf habe, in einer amerikanischen Privatschule, wo Paul Giamatti einen Geschichtslehrer spielt und weil er sich halt sehr unbeliebt macht bei der Direktion, muss er über Weihnachten mit all den Kindern quasi Zeit verbringen, deren Eltern sie nicht zu Weihnachten haben wollen oder wo es einfach nicht möglich ist, weil die Eltern vielleicht im Ausland sind und so weiter. Also quasi das schlimmste Weihnachten ever ist vorprogrammiert. Ich finde, der Regisseur von The Holdovers ist
Alexander Payne.
Ich finde seine Filme, also auch sowas in Nebraska hat er gemacht. Mhm. Und für mich ist Holdovers sehr ähnlich. Ich habe Nebraska sehr cool gefunden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, worum es gegangen ist. Also ich kann mich erinnern, da war eine lustige alte Frau und die haben alle gefeiert und ein cooler alter grumpy Mann.
Grumpy Old Man, genau.
Und der hat mir voll taugt. Und ich finde Holdovers, ohne ihn schlecht zu reden, wenn den meine Eltern schauen, setze ich mich dazu und schaue ihn fertig und sage, wir haben einen guten Film geschaut.
Mhm.
Und es ist nichts Schlimmes daran. Also ich finde den Film wirklich nicht schlecht. Ich habe eine super Zeit gehabt. Ich war ein bisschen emotional. Ich werde ihn wahrscheinlich vergessen haben, sehr schnell. Und aber
Gut. Es gibt nichts an dem Film auszusetzen. Ich war total okay damit, ihn nicht im Kino gesehen zu haben. Da braucht nämlich keine Audience, finde ich. Mhm. Mich hat er, das ist lustig, dass du sagst, mich hat er total erinnert an Kinobesuche mit meinen Eltern in den 80er Jahren. Also das ist einfach so dieses 70s, vor allem 80s, einfach Adult Cinema. Also nicht Adult Cinema im Sinne von you know what, sondern einfach Filme, die einfach für sozusagen, wie soll ich sagen, der einfach sein Drama ohne den Versuch jetzt irgendwie subversiv zu sein oder Meta oder Sub oder sonst irgendwas.
Es ist ein Slice of Life, also es erzählt die Geschichte.
Ja, Slice of Life, es ist ein Period Piece, es ist gut gespielt, es ist nicht übertrieben. Ich finde, es geht sich alles gut aus, auch die Divine Joy Randolph, die nominiert ist, was ich interessant finde, weil es keine Show-off-Rolle ist, aber eine sehr, sehr schön geschriebene und sehr subtile Rolle. Und ich war berührt davon. Also ich freue mich über solche Filme, weil das so alles ein bisschen entschleunigt. Mhm. Ja, und du hast nicht irgendwie einen Aufhänger oder irgendein MacGuffin oder ein Gadget oder ein Dings, sondern it is what it is. Und es ist fein. Ja, also ich habe nichts auszusetzen. Er wird wahrscheinlich nichts gewinnen.
Er war lange Zeit war Paul Giamatti so dieser, der könnte jetzt, weil er overdue ist, weil er noch nie einen Oscar bekommen hat. Und
weil er den Critics' Choice Award gewonnen hat. Also es war ja nicht aus dem Nichts, ja.
Ja. Die Statistiken sprechen mittlerweile nicht mehr 100% für ihn, sagen wir es mal so. Also
weil der Murphy ist einfach einen ziemlichen Run
hingelegt gerade. Und ich hätte ein massives Problem, wenn Paul Giamatti gewinnt statt Cillian Murphy in Oppenheimer. Also für mich ist das einfach nicht. Diese zwei Performances sind nicht vergleichbar im Sinne von, also natürlich hat der Murphy Vorteil, weil er 3-Stunden-Film, die Kamera ist permanent auf ihn, es geht um ihn. Schon klar, dass der mehr acten kann, aber ich glaube nicht, dass irgendein anderer Schauspieler, wenn es nicht ein älterer Schauspieler, der overdue ist, wo man sagt, er sollte jetzt mal einen Oscar gewinnen, wäre der nie so weit gekommen mit so einem Film. Halt ein bisschen schade, weil nicht, dass die Performance schlecht ist oder man sagen aber es ist halt nicht showy genug eigentlich für eine Oscar-Performance und ich war am Anfang halt extrem verwirrt, dass der Frontrunner war für Schauspieler. Aber
er ist halt ein wahnsinniger Sympathieträger, also genau. Alle mögen ihn, er ist keinen Makel sozusagen, er ist konstant dabei und viele Nebenrollen natürlich auch, aber es.
Ich meine, Amazing Spider-Man 2 hat er Rhino gespielt, das ist einfach den Leuten in Erinnerung geblieben. Also. Das ist natürlich seine.
Du kannst mir irgendwas erzählen, Wolfi.
Für die Overdue-Events. Okay, The Killers of the Flower Moon. Eines von 300 Millionen Projekten, das Apple nicht gewinnbringend ins Kino gebracht hat. Oder ist Apple, oder?
Es ist Apple, ja.
Aber zumindest bringen sie es ins Kino und geben den Filmen einen echten Release.
Na, was gescheit ist, was marketingtechnisch, und ich vertrete immer noch die Meinung, man müsste allen Filmen, also zumindest ab einer gewissen Größenordnung, müsste man eine Chance geben, aber ich glaube, marketingtechnisch war das ein sehr, sehr guter und wichtiger Move, das zu machen, und ich glaube nicht, dass er rein streamingtechnisch so weit gekommen wäre mit dem obligatorischen Ein-Wochen-Release in New York und LA. Hätte es nicht geschafft, glaube ich. Ich bin ein bisschen underwhelmed von dem Film. Er kann, was er kann, so wie das Scorsese Dinge auch einfach im Schlaf mittlerweile kann. Und für mich wirkt das ein bisschen auf Autopilot alles. Es ist nichts falsch an dem Film, außer dass er vielleicht zu lang ist. Ich bin ehrlicherweise, und ich bin da jetzt gar nicht politisch irgendwie großartig sozusagen wissend, was ist die Hintergründe. Ich bin ehrlicherweise irritiert auch davon, dass es eigentlich ein Gangsterfilm ist, der ein bisschen so tut, als ob er irgendwie so eine Art soziale Missstände irgendwie darstellen möchte, weil er ist wahnsinnig verliebt in die Mechanismen, die dahinter stehen, hinter dem Tun von Robert De Niro und auch von DiCaprio und auch so die Dinge, die da passieren, wie das über Jahrzehnte hinweg irgendwie ein System aufgebaut wird, das eigentlich ein Exploitative ist, also ausnützt sozusagen. Und da ist er mir ein bisschen zu verliebt, und ehrlicherweise hätte ich wirklich gern mehr aus der Perspektive der Native Americans gehabt. Und ich fand, das war ein Missverhältnis. Also, und ja, das ist meine persönliche Meinung. Und er war stundenlang.
Mindestens.
Ja.
Also es spricht für Scorsese, dass er nicht unerträglich ist bei dieser Laufzeit.
Gar nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie einen Mehrwert mit sich bringt, dass es eine Stunde länger ist.
Ich finde es interessant, es ist ja quasi basierend auf dem Buch, wo es darum geht, quasi die Gründung des FBI, ist ja quasi das originale Buch. Und das war ganz am Ende passiert das, weil quasi das FBI beginnt halt zu untersuchen, okay, da gibt's gezielte Morde an der indigenen Bevölkerung für den Profit der weißen Bevölkerung. Und die FBI, also das Proto-FBI gespielt von Jesse Plemons, das hätte original DiCaprio spielen sollen, bis er dann gesagt hat, nein, ich will eigentlich dieser Arsch sein, der sich da einheiratet in eine Native American Familie, damit ich ihr Erbe bekommen kann. Und das erklärt halt, warum der Film komplett in die andere Richtung eskaliert ist. Also man hat da einfach vorne was dazugefügt, was mit Ende nicht mehr zusammengeht. Also ist nicht sicher nicht mein Highlight des Jahres.
Nee, meins auch nicht. Ich finde übrigens, einen Satz will ich noch zu Holdovers sagen. Der ist euch nicht zu lang?
Nein, wow. Gar nicht.
Das ist ein Film. Du wirst gar nicht, wie lange er jetzt tatsächlich war.
2,5 Stunden oder so?
Wirklich?
Echt? Also so deutlich über 2 Stunden. Und für mich war das so ein, also das ist, ich mag Filme von Alexander Payne prinzipiell so gut wie gar nicht. Und das ist wirklich eine Art von Film, die ich nicht ausstehen kann eigentlich. Und ich habe den Film geschaut und gedacht, das ist okay. Dann würde ich mir sogar nochmal anschauen. Und dann war so, warte mal, wie lang? ich würde mich nicht nochmal 2:20 hinsetzen, denn nochmal.
Ich hätte Holdovers gerade so gefühlsmäßig auf 1:50 geschätzt.
Ja, das wäre dann auch noch okay, aber ja. Ist er leider nicht.
So, speaking of wenige Emotionen, oder sagen wir bei mir zu viele Emotionen in die andere Richtung, Maestro von Bradley Cooper. Es ist quasi das die Biografie von Leonard Bernstein, wobei es weniger um das musikalische Schaffen von Bernstein geht, als halt die komplexe Figur von Bernstein zu zeigen. Also ich glaube, das Gartenbau-Kino hat es im Doppelpack mit Tar gezeigt. Oder was im Stadt... Also ich glaube, es ist ein Screening gewesen, so beide Filme an einem Tag.
Das war Zufall.
Und da habe ich mir gedacht, also wenn es Zufall war, aber es war eigentlich... Ich habe mir gedacht, ja, die Filme passen super zusammen. Ich finde Tar viel, viel besser als Maestro. Ich finde Maestro ist... Also es gibt dann einen Shot, der fasst für mich Maestro zusammen, die Carey Mulligan spielt die Partnerin von Leonard Bernstein und er dirigiert und er wirft einen großen Schatten. Wortwörtlich. Ja. Er hat einen großen Schatten und seine Frau steht in seinem Schatten. Wortwörtlich. Und das ist für mich so dieser I get it. Also es ist für mich der Film, der wirklich so Filmstudierenden gezeigt wird, wie man zeigt, so machst du Framing. Das ist Symbolik, das ist Subtext. Und das ist, also ich habe es nicht ausgehalten. Ich war nach einer halben Stunde, war der auf 180. Und da haben wir nur doch bitte Ende.
Und du? Ich finde ihn nicht so schlimm. Nee, mir war halt relativ furcht. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Struktur. Also ich habe so, für mich war es halt sehr lang so ein bisschen so, was willst du eigentlich von mir? Also es war sehr fragmentiert und für mich nicht wirklich schlüssig. Und am Ende ist es dann, ich finde am Ende ist es am besten, am Ende ist halt einfach Standard. Also da sucht er sich dann, ein bisschen nicht spoilern, ja, kannst auf Wikipedia nachlesen, die leben, aber es kommt so wirklich eine klassische Dramaturgie, die dann auch emotional funktioniert, weil es halt immer funktioniert. Aber für mich war es einfach nur, ich finde beide Darstellerinnen, also den Bradley Cooper und die Carey Mulligan, echt super in dem Film und ich habe mir einfach gedacht, okay, mir gibt der Film nicht viel, aber ich schaue mir jetzt einfach 2 Stunden lang an, wie gut man eigentlich schauspielen kann. Mhm. Und das war es für mich halt. Mhm. Und das habe ich dann schon irgendwo auch genossen. Nochmal würde ich ihn nicht schauen.
Wie schaut es bei dir aus?
Ich mag ihn wirklich wahnsinnig gern. Und wirklich? Es ist ein bisschen ein guilty pleasure auch irgendwo. Ich mag, dass er so sozusagen so outgoing ist. Und ich habe mir gedacht, es ist schon ein Film über Bernstein übrigens nicht sehen. Aber es ist auch ein bisschen ein Film wie Bernstein. Also sozusagen, der ist einfach so all over the place und in allen Entscheidungen, in allen Szenen immer extrem involved, emotional und immer mit der Gefahr des sozusagen too much. Und das mag ich. Also ich mag das einfach. Das erinnert mich an auch Musicals teilweise, wie sie einfach dann total überdrüber sind in allen Emotionen, in allen Gesten, in allen sozusagen Aussagen auch und das totally works for me. Ich habe ein totales Faible für Bernstein immer schon gehabt, mit der Figur und mit der Musik, die er macht und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut drauf und ich finde auch, dass der Bradley Cooper, he puts all his heart into it und er scheitert schon zwischenzeitlich, aber er hat auch wirklich gute Entscheidungen drinnen, finde ich halt. Ja. Also es ist einfach ein very outgoing movie und das love it or hate it. Also ich finde beides zulässig und ich kenne viele Leute, die den Film total furchtbar finden.
Ich glaube, bei mir war der Punkt einfach erreicht, wo jede Szene ich gewusst habe, die Szene wurde gemacht deswegen und in der Szene cutten sie jetzt nicht. Also ich habe die Reviews nachher schon gelesen und diese Art von showy Szenen gibt's halt mittlerweile. So, du weißt, da kommt jetzt kein Cut, damit du schreiben kannst, wie gut er performt, weil er nicht cuttet. Ja. Also ich war nicht mehr in der Szene drin, weil ich wusste, die Szene ist so konstruiert, damit ich nachher sagen kann, holy shit, der hat 3 Minuten geacted. That's one good acting here.
Ja. It's one good acting, though. Also ja, ich verstehe, was du meinst, aber es ist halt ein bisschen so auf der Meta-Ebene. Ich meine, also das Acting ist halt wirklich, wirklich gut.
Aber habt ihr ihn im Kino gesehen?
Leider nicht, ja. Ne?
Weil das ist schon, also wiederum weniger audience-mäßig, aber tatsächlich von, weil der Cooper sich wirklich bemüht hat darum, also es gibt eine Atmos-Mischung dafür und da ist die Musik einfach dann all over. Es ist wirklich geil. Also dieses Konzert dann am Ende in dieser Kirche in London oder außerhalb von London, das ist dann richtig immersiv. Also das macht großen, großen Spaß einfach. Und das passt auch zur Anmutung des Films, dass er dann auch da einfach wirklich extrem viel reingepulvert hat an Intensity und so. Das ist schon cool. Mhm.
Okay, kommen wir zum Schwergewicht, Oppenheimer von Christopher Nolan.
Didn't see it. Na, Spaß.
Das hätte mich jetzt aber wirklich gewundert. ihr habt jetzt im Herbst auch die Nolan-Retrospektive gemacht.
Genau, ja.
Das war ja irre, da war ja in jedem Film irgendwie gefühlt urviel los.
Das ist irrsinnig gut gegangen, lustigerweise. Interstellar am allerbesten, der war, glaube ich, 2x ausverkauft, was mich total wundert beim Film, der mittlerweile was 10 Jahre alt ist. Und Oppenheimer haben wir dann nachgeholt. Wir haben ihn nicht zum Start gespielt, sondern nachgeholt, eben weil 70 Millimeter und ob das jetzt sich auszahlt auf 70 Millimeter, sei dahingestellt, aber das war einfach dann super aufgehoben im Rahmen dieser Nolan Retro. Genau.
Hat man das eigentlich auch im Besucherstrom gemerkt, dass die überproportional gut besucht sind, die Nolan-Filme, oder
wahnsinnig, war das? Wahnsinnig gut besucht. Also das war schon erstaunlich. Also es wird fast doppelt so viele Besucher angelockt, wie ich prognostiziert hätte. Mhm. Also da sind alle Filme gut gegangen und eben ein paar wirklich, also ausverkauft, was bei 700 Plätzen wirklich nie vorkommt, let's face it, außerhalb von Events natürlich. Also das war wie ein, also sozusagen 2 Wochen durchgehendes Event eigentlich mit Nolan. Mit dem Aufhänger analog, ja, ich habe das wahrscheinlich sogar in eurer Sendung mal gesagt, dass ich jetzt nicht der größte Nolan-Fan bin. Also ich bin so 50-50 geteilt bei seinen Filmen und wollte eigentlich nie eine Retro machen, aber so mit dem Aufhänger des Analogen und mit Oppenheimer, der dann sehr vielversprechend schon ausgeschaut hat, habe mir gedacht, okay, let's do it. Aber mit dem Aufhänger analog komplett, also du musst konsequent sein, dann funktioniert das auch irgendwo. Mhm. Und ich habe ein paar revisited und bei ein paar hat sich meine Meinung bestärkt und bei keinem habe ich meine Meinung geändert, glaube ich.
Wo bist du bei Oppenheimer?
Ich bin so ein bisschen dazwischen. I totally appreciate it, was er macht. Ich bin nicht wahnsinnig umgehaut davon. Ich bin umgehaut von der technischen Finesse, die dahinter steht. Das schon. Also das finde ich schon, dass er 3 Stunden lang in seiner Art auch diese Spannung hält. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dieser Art, mit dieser permanenten. Es gibt nie eine Ruhe, nie eine Ruhe, nie eine Ruhe. Es ist immer, da sind wir schon wieder dort und da sind wir schon wieder dort. Das ist etwas, womit ich ein bisschen ein grundsätzliches Problem habe. Mhm. Aber es hat für mich dann doch funktioniert und ich schaue, Spiele sind alle fantastisch und ich mag auch, dass er nicht zu show-offy ist, jetzt irgendwie, es gibt so diese 1-2 intense Moments, wo dann irgendwie all out analog an der Atombomben-Explosion und so Geschichten, das geht sich aus, mehr davon hätte ich dann too much gefunden. Mhm. Ja, also, aber er ist mir ein bisschen wurscht, ehrlich gesagt. Okay. Ja.
Ja. Geht's euch? Super, na toll, dass er gewinnen wird, also toll, dass er alles abräumt, verdient er, danke. Ja, also, ich meine, als Physiker,
naja, stimmt,
ist es extrem, vor allem wir werden noch, weil wir nehmen uns jetzt quasi mittlerweile immer mehr Zeit, wir wollen die Filme nicht mehr beim Release machen, sondern wirklich dann so einen Deep Dive machen. Je länger ich Zeit habe zu Oppenheimer recherchieren, umso mehr fällt auf, wie nischig dieses Genre eigentlich ist und dass das alles funktioniert hat, hätte niemand vorher gewettet.
Also, dass das so gut funktioniert.
Dass es so kommerziell hat. Und nein, kritisch niemals. Und künstlerisch und alles, also dass du da, natürlich kannst du es ein bisschen anstrengend finden und man kann ihn natürlich motzen, aber man muss sich wirklich bemühen, den Film komplett schlecht
total,
zu reden.
Total, gebe ich dir
und,
total recht.
Ich finde es auch für Nolan sehr gut, dass er einen Film hat, der zwar natürlich sehr technisch ist, aber eigentlich von einer Performance lebt. Also der ist wirklich an einem Schauspieler aufgehen. Es ist auch sehr viel geschrieben worden. Er verwendet IMAX, was eigentlich konzipiert ist für große Canvas, aber eigentlich filmt er die ganze Zeit nur Cillian Murphys Gesicht, was jetzt kontraintuitiv ist. Also ich find's super, dass Nolan ein Regisseur ist, der weder für Dark Knight noch für Inception für Regie nominiert wurde und jetzt für einen Film den Oscar gewinnen kann, wo man sagt, das ist kein Departed. Also das, keiner wird im Nachhinein sagen, das war so ein Mitleids, also als hätten sie ihm für Dunkirk den Oscar gegeben oder so, was auch verdient gewesen wäre. Aber man hätte dann im Nachhinein gesagt, ja, den hat er ja nur gewonnen wegen das.
Das stimmt, und da ist es nicht so, das stimmt, weil der Spiel steht, ist groß genug und steht total für sich und ist, und, wie du sagst, eindeutig einfach ein wirklich...
Bei dem Film ist es so lustig, wie sie im Nachhinein alle gescheit waren. Dass es so klar ist, dass ein Physiker-Atombombenfilm mit 3 Stunden fast 1 Milliarde einspielt und der 3. erfolgreichste Film des Jahres wird. Also das ist, ja, also rein fürs Kino war es für mich der und Barbie, aber gerade bei Oppenheimer habe ich schon diesen, dass die Leute ihn auch im Herbst noch im Gartenbau-Kino schauen wollten. Also ich habe Leute gehabt, die haben im Sommer ihn nicht erwischt und haben gesagt, na, der läuft wahrscheinlich eh in analog dann, also diesen, selbst wenn man den jetzt nie, selbst wenn es die gleichen Leute sind, die, ich tue jetzt nicht so, als würde ich analog unterscheiden können von digital, aber da geht's viel mehr um dieses Event. Also quasi so, ja, ich gehe dann ins Kino und dann eh in analog und brauche ihn jetzt nicht so wie wir haben ihn in Cineplex Salzburg Flughafen geschaut als erster. Ja. Also vielleicht nicht in Nolan sein präferiertes Filmformat für die Klarheit des Kinos. Ja. Und ich bin wirklich neugierig an, er könnte es schaffen, neben West Side Story die 10 Oscars zu bekommen. Mhm. Es gibt ja 3 Filme mit 11 Oscars. Das ist Ben Hur, Titanic und Die Rückkehr des Königs. Und West Side Story hat 10 Oscars. Und dadurch, dass die Soundkategorie Nummer 1 ist, hat er ein bisschen einen Nachteil, dass er auf die 10 kommt. Aber könnte interessant sein.
Wie viele Nominierungen hat er?
13.
Welche gewinnt er nicht?
Schon ein paar.
Also Costume Design, Set Decoration.
Das geht dann an Poor Things wahrscheinlich, gell?
Genau, also es gibt ein paar so, wo es halt nicht, aber...
Also Frontrunner ist, glaube ich, gerade in 8 oder 9, also...
Genau.
Das könnte...
Es könnte sehr knapp die 10, also die 10 sind nicht wahrscheinlich.
Die sind nicht wahrscheinlich, aber eventuell.
Und ich finde es halt, also ich habe wirklich, wie Barbie und Oppenheimer im Sommer noch war, habe ich mir gedacht, ich bin wirklich neugierig, wann. Weil das Coole an Barbenheimer war, dass die Leute einfach gesagt haben, geil, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Das war einfach das Schöne. Man hat einfach gesagt, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Und ich habe mir wirklich gedacht, bah, fuck, das wird dann bei den Oscars so zart, weil ich kann jetzt schon im August die Headline schreiben, dass der Film über den weißen Mann gewinnen wird. Also das schreibt sich von selber. Und das ist so unfair gegenüber Oppenheimer. Ja. Nein, ich finde, er soll abräumen und er wird's.
Alles, was er kriegt, ist verdient. Das ist überhaupt keine Frage. Ja.
Weil man sagen muss, ich muss persönlich sagen, mir tut mir dieses Jahr mit der Soundtrack-Kategorie sehr schwer, weil mir ist kein einziger Soundtrack im Kopf geblieben. Also das ist so ein Oppenheimer bei Default, weil der hat ein paar so
gedudelt. Ja, also Poor Things wirst du sehen. Also,
den habe ich schon gehört, ja.
Der, ja, der ist wirklich very unique.
Stimmt,
natürlich.
Stimmt, den sehr unique. gut.
Wo sind wir? Past Lives.
Past Lives, Michi.
Ja, ich glaube, ich habe den Film schon genug gesagt. Es war so, ja, mit meinem Lieblingsfilm vom letzten Jahr, aber ich bin halt totales Opfer dafür. Ich liebe Korea, ich liebe Koreanisch auch, ich liebe das Wah, das sie immer sagen. und es ist halt ein zärtliches, intelligentes, zartes Liebesdrama, das auch noch, also vielleicht ganz kurz die Geschichte, geht um eine junge Amerikanerin mit koreanischen Wurzeln, die zunächst im Internet nach vielen Jahren wieder Kontakt aufnimmt, durch Zufall mehr oder weniger, mit ihrem Schulfreund, den sie eben noch in Korea kennengelernt hat. Ja, und da machen wir wieder einen Zeitsprung, weil sie treffen sich dann im Endeffekt nicht. Und mittlerweile ist sie in New York verheiratet und der Schulfreund von damals kommt sie jetzt eben doch einmal besuchen und das ist also eine, ja, es ist ja nicht einmal wirklich ein Dreiergespann, kann man ja nicht mal wirklich sagen, weil es ist eher so, ja, du hast diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Ehemann ist eigentlich im ganzen Film über sehr, sehr stabil und so eine Konstante, die eigentlich gar nicht wirklich angezweifelt wird. Aber gleichzeitig hast du natürlich halt diese dritte Person. Und das Ganze natürlich, wenn man es nicht schon rausgehört hat, hat natürlich auch sehr stark spielt es damit, dass sie halt also mit der Entfremdung von ihrer eigenen Familie, von ihren eigenen Wurzeln und wie sehr sie das halt immer in sich drinnen hat und wie sie halt vielleicht auch nicht mehr. Und ich finde einfach wahnsinnig gut gemacht. Er hat so viele so schöne Szenen. Es fängt schon an am Anfang. Ich kann nicht zu viel verraten, aber es ist einfach so clever inszeniert und so gescheit und so schön und könnte, glaube ich, ich habe ihn erst, unter Anführungszeichen, zweimal gesehen. Könnte ich noch fünfmal schauen, ist mir egal. Also er ist auch irgendwo ein bisschen, er ist schon sehr traurig, aber jetzt auch nicht, also es ist nicht devastating, sondern es ist jetzt nicht wirklich falsch, wie er ausgeht, ja. Ich finde einfach nur schön und super und toll und genau meine Art von Film und halt auch wirklich super toll. Also für den schlägt mein Herz.
Ich bereue es, ihn nicht im Kino gesehen zu haben. Ich finde die Shots einen Wahnsinn. Also das ist wirklich so ein Film, da gehen zwar nur zwei Leute, also mehr passiert eigentlich nicht. Also meistens gehen zwei Leute von links nach rechts oder sie setzen sich wohin. Und jedes Mal haben wir gedacht, bist du deppert, du holst das Maximum aus dem Frame raus. Also so, wie arg kann New York eigentlich ausschauen? Also wie interessant und wie, das ist einfach nicht nur Emily in Paris quasi, wir filmen da einfach zwei Leute, die sich hinsetzen, also no shit on Emily in Paris, nur fürs Protokoll, aber ist halt nicht gut. Und das ist halt wirklich so, die setzen sich auf eine Bank und ich denke mir, okay, Screenshot kann man ausdrucken. Also und es ist halt urangenehm, mal so ein normales Drama zu sehen, wo Leute über ihre Emotionen reden. Also einfach reden und ehrlich sind und ihre Ängste sagen rechtzeitig, es nicht in sich hineinfressen, sondern hey, ich als Partner würde jetzt gern mit dir was reden und ich denke mal, gut für dich, schaut nach einer gesunden Beziehung aus, ich bin froh für euch, redet's drüber, ist sicher zach, aber ist zach als nicht drüber zu reden.
Ich unterschreibe alles, was ihr sagt, ich habe ihn in Berlin gesehen und war völlig hin und weg. Ich habe ihn vor kurzem erst nochmal angeschaut, war nicht ganz so hin und weg, aber habe auf andere Dinge geachtet und auf andere Teile der Story. Ich finde, er macht nichts falsch. Er macht alles richtig. Oder in dem Fall die Regisseurin macht alles richtig. Ich finde, er ist auf allen Ebenen, der Film ist einfach perfekt eigentlich, muss man fast sagen. Es gibt nichts auszusetzen daran. Ich war überzeugt davon, dass er dabei sein wird. Ich war eigentlich auch überzeugt davon, zu dem Zeitpunkt, dass er auch ein totaler Frontrunner sein wird. Das ist er nicht. Dafür ist er diese Spur zu Indie, glaube ich, was ihm aber auch gut tut. Und was er halt großartig ist, ist, dass er einfach so die Befürchtungen, die man vielleicht hat, wenn man so ein mitdenkender Kinoseher ist, so, na, bitte nicht in die Richtung gehen, macht er nicht. Und er geht, nein, aber geht auch nicht in die Richtung. Ja. Und das finde ich super angenehm und schön, weil man kennt diese ganzen Klischees schon und man kennt diese dramaturgischen Kniffe schon. Und das lässt er alles aus und es lässt einen total zurück, ein bisschen wehmütig vielleicht, aber nicht traurig und total versöhnt mit allen Charakteren.
Ja, ja, trotzdem das, irgendwie extrem herzzerbrechend. Das ist es wirklich ist, ein, so, ja, aber es ist irgendwie trotzdem so am Ende, ist man voll, also so das letzte Wort oder der letzte Satz war schon hart. Also die ja, diese stimmt. Komplexität, das da stimmt. Einfach emotional das mitzukriegen, wo die Figur einfach durchgeht, ist aber ganz top.
Also ich glaube, abseits von dem kulturellen Teil, den niemand von uns, der hier sitzt, irgendwie sozusagen nachempfinden kann, aber alles, was diese Beziehung und dieses Nachtrauern oder Nachdenken über mögliche andere Entwicklungen, die ein Leben genommen hat, das kennt ja jeder von uns und das ist ja auch etwas sehr Natürliches und genau. Ja, na, ist schön.
Okay, dann Poor Things haben wir ja schon quasi kurz durchgemacht. Zone of Interest ebenfalls. Also wie gesagt, eigentlich ein ziemlich starkes Line-Up. Jetzt geht's ans Tüfteln und ans Tippen, oder? Es gibt keinen Oscar-Podcast, sondern ein bisschen Kaffeesud lesen.
Also wer gewinnt? Ich weiß nicht. Du hast jetzt gesagt, Past Lives, du hast glaubst, es ist ein Frontrunner. Ist es kein Frontrunner mehr? Ich weiß es nicht. Nein, ich habe geschaut auf, gibt die bekannte, also bekannt, aber gibt die Seite, der Nerds bekannte Seite Gold Derby, wo verschiedene Expertinnen und auch UserInnen ihre Tipps abgeben. Da gibt es 25 Expertinnen. Und das ist immer ganz witzig, weil es gibt immer, so wie der Wolfi meinte, mit dem Variety-Hype rund um die Siegchancen von Holdover. Es gab immer so die ein, zwei Leute, so zwei, es gewinnt auch er mittlerweile. Weil 25 Leute sagen, es gewinnt Oppenheimer und ja, sonst hat kein Film auch nur eine Stimme bekommen und ich wüsste doch nicht einmal, was Platz 2 ist.
Ja.
Oder siehst du das anders, Norman?
Ihr kennt sich viel besser aus, was diese gewichteten Votings und so weiter und welchen Effekt das haben kann, wenn es sich das extrem ausdünnt über alle 8 von 10 Filmen oder so.
In dem Fall, also was man gesagt hat, es gibt die Gildenpreise und was man schon gesagt, also jede Gilde kann was vergeben und man hat gewartet, wie die Schauspielgilde reagiert, weil wenn die zum Beispiel Barbie den Award geben hätte, man sagt, okay, es, also nominieren tut immer die der Branch, also die Berufsgruppe, abstimmen tun alle. Ja. Und wenn dann plötzlich bei Schauspiel irgendwas gewinnt, kann, wird oft so gesagt, vielleicht heißt das was.
Weißt Oppenheimer, die Schauspiel, Gilde ist.
Oppenheimer, Regie und Produktionsgilde, auch Oppenheimer, BAFTAs, Oppenheimer, also die britischen Dingen.
I think it's over.
Es ist einfach so.
Alles andere wäre
und es wär,
künstlich am Leben.
Es wäre unnötig. Also ich finde, letztes Jahr haben wir auch ein bisschen darüber diskutiert, wegen Everything Everywhere, wo man sagt, man will ja auch ein bisschen ein Signal schicken. Und gerade die Oscars wollen seit Jahren relevant sein. Die wollen einen Film auszeichnen, den die Leute gesehen haben für die Viewership-Records. Was bringt dir heute in dem Rennen irgendeinen anderen Film auszeichnen?
Also es ja, Barbie vielleicht, aber das es ist ja nicht.
Der hat nichts gewonnen halt.
Es funktioniert ja auch nicht so. Ne? Also das ist ja nicht jeder Stimmberechtigte, jeder Stimmberechtigte setzt sich hin und denkt sich, wie würden die Oscars jetzt gut dastehen? Also das funktioniert jetzt ja nicht. Also ich glaube, it's over.
Ja, ich finde es auch interessant bei uns bei Social Media. Wir haben immer wieder probiert, so ein irgendwas anderes außer Oppenheimer. Nein, es ist irgendwie so von den Voting-Verhalten ist es irgendwie ein sehr klares Rennen, zumindest in der Kategorie.
Aber bei dir wär's der Herzensfilm wäre Oppenheimer und bei dir wär's Past Lives.
Ja, quasi. Ich habe mit Oppenheimer auch kein Problem. Ich habe kein Problem, wenn sie sich einbilden, dass sie Anatomy of a Fall dann ausgegeben wollen. So, das war auch recht. Aber, oder Poor Things natürlich. Song of Interest habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber
ich meine, ich hätte mich wahrscheinlich mehr über Top Gun Maverick letztes Jahr gefreut. Aber Oppenheimer ist eh auch cool, wenn er gewinnt. Also vom Hype-Level her.
Okay.
Okay.
Ich mag auch Propagandafilme. Ja, Regie, glaube ich, kann man auch kurz halten, oder? Christopher Nolan, Justine Trier, Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos, Jonathan Glazer. Ich nehme an, Norman, du würdest das gerne beim Jonathan Glazer sehen, in der Theorie, oder?
Auch beim Lanthimos, ehrlich gesagt. Also ich finde das alles. Ich finde Scorsese vielleicht am ehesten, wie ich gesagt habe, he sleepwalks a little bit, aber ich finde das alles würdig. Aber für mich ist es auch klar, dass es Nolan ist. Und da wäre vielleicht auch eine sozusagen Life-Achievement-Geschichte zu vermuten, ein bisschen, glaube ich schon. Aber der Film steht ja für sich, das ist ja einfach eindeutig.
Also ich glaube, selbst wenn das Life-Achievement nicht wäre,
das ist.
Ich finde es halt, also ich finde es halt auch verdient im Sinne, was wir viele vergessen, ist, dass der vorige Film von Nolan ja richtig gefloppt ist. Also Tenet, ich meine, natürlich war eine Pandemie, aber der wäre auch nicht gut ankommen. Also ich liebe den Film, aber ich verstehe, dass der nicht breitenwirksam war. Und das war ein absolutes präpotentes Kunstprojekt, für das 200 Millionen oder 100 Millionen verbrannt wurden. Und diesen Rebound zu schaffen, dass du es mit dem nächsten Film einfach so, also die Leute haben Tenet vergessen. Es ist nicht quasi der Karrierekiller quasi gewesen.
Ja, stimmt.
Und ich finde, bei ihm ist halt auch dieses, er setzt sich halt wirklich, wirklich für das Kinoerlebnis ein.
Total, das kommt ihm extrem zugute, das stimmt, ja.
Ja, natürlich kann man sich dann beschweren, dass die Kinos harassed werden von irgendwelchen Rabbit Nolan Fanboys, die ihnen vorwerfen, dass sie nicht den richtig perforierten Screen haben oder sonst. Natürlich, da gibt's dann immer Schattenseiten, aber ich finde es halt trotzdem gut, eine Person auch dafür zu belohnen, dass der halt seit Jahren, also dass er den Vertrag mit Warner Brothers gekündigt hat, wegen der Streaming-Entscheidung und sowas, kann sich nur ein Nolan leisten, aber er tut's wenigstens. Also er setzt sich nicht komplett ins sichere Nest, weil er wahrscheinlich eh schon genug Geld hat. Und das finde ich schon sehr wertschätzend von der integren Entscheidung, dass da auch mehr mitschwingt als nur der Paycheck. Ich meine, der Paycheck von ihm ist wahrscheinlich gigantisch. Also das Studium von den Kindern muss er sich keine Sorgen machen, schätze ich mal.
Ich denke, er ist auch da, wird auch wesentlich mehr bekommen haben als, weiß nicht, Jonathan Glazer oder Justine Trier.
Ja, ich glaube nicht, dass die Gewinn beteiligt waren bei ihren Filmen.
Termin.
Danke für die Zeit
nochmal. Alles gut.
Ich schneide dann quasi die kurze Pause.
Ja.
Schneidest dich dann, du sollst das dann nachaufnehmen, quasi, du tust dann mit uns.
Stimmt, finde ich überhaupt nicht.
So. Was meinst du, Wolf?
Ja, genau.
Wen hättest du genommen, Wolf?
Wir können einfach auch gerne überleiten, so. Wolf, was sagst du dazu?
Okay, also bei Regie, glaube ich, sind wir uns auch einig, dass da nicht viel Überraschung passieren wird.
Ich glaube auch beim Best Actor wird nicht überraschend viel passieren.
Ich wollte gerade sagen, bei den SchauspielerInnen, glaube ich, kann man drei Kategorien recht schnell durchgehen. Dann würde ich gerne die Hauptdarstellerin am Ende nehmen.
Ja.
Vor allem mit Best Actor in a Leading Role an. Da haben wir Bradley Cooper für Maestro, Coleman Domingo für Rustin. Hast du Rustin gesehen?
Ich habe keine Ahnung, was Rustin ist.
Leider. Okay,
ist da irgendwo zu sehen?
Netflix.
Tatsächlich.
Ich glaube, es ist ein Biopic über einen Politiker.
Ah, doch, doch, natürlich. Ja, ihr habt den Trailer gesehen. Stimmt.
Oder
wird sich vielleicht
aus. Aktivisten, ich weiß nicht genau.
Ja, Aktivist ist er.
Genau. Aktivist, okay. Paul Giamatti für The Holdovers, Cillian Murphy für Oppenheimer und Jeffrey Wright für American Fiction. Ja, und mit dem Screen Actor Guild Award für Murphy wird es wahrscheinlich gewesen sein.
Ja, wie auch immer man Cillian ausspricht, er wird gewinnen.
Ja, C. Murphy. Also wir gehen davon aus, Paul Giamatti sicherlich als die Wildcard, aber es wird nicht passieren, denke ich.
Actor in a Supporting Role?
Da haben wir Sterling K. Brown auf American Fiction, Robert De Niro für Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. für Oppenheimer, Ryan Gosling für Barbie und Mark Ruffalo für Poor Things. Und Robert Downey Jr. hat so ziemlich jeden Award gewonnen.
Wird wohl so sein, ist doch sozusagen überfällig ein bisschen. Ich finde Mark Ruffalo wahnsinnig lustig. Ich finde, das war so eine phänomenal lustige Rolle, die er gespielt hat. Ja, aber gehen wir davon aus, dass es Downey Jr. ist und auch wirklich verdient, muss ich sagen.
Ich denke auch, dass da nichts dann kein Weg dann vorbeiführt und dann noch die Actress in the Supporting Role.
Emily Blunt für Oppenheimer, Danielle Brooks für The Color Purple, America Ferrera für Barbie, Jodie Foster für Nyad und Divine Joy Randall für The Holdovers. Sehr buntes Feld, also Supporting Role ist meistens die interessanteste Kategorie, finde ich, auch von der Durchmischung der nominierten Personen. Sag du, ich weiß ehrlicherweise nicht, wer jetzt gerade der Frontrunner ist.
Also das ist
die Frontrunnerin, besser
gesagt. Das Race, das wahrscheinlich schon am längsten vorbei ist, es ist Davin Joy Randall für Holdovers.
Ist es schon, ja.
Okay. Die hat, glaube ich, so ziemlich gar keinen Preis, den es gibt auf dieser Welt, nicht gewonnen.
Ja, ist lustig.
Hast du The Color Purple gesehen?
Habe ich nicht gesehen. Interessiert mich tatsächlich. Also ich, weil ich, also ich mag den alten Film sehr gern und ich mag die Tatsache, dass es ein Musical ist, weil ich einfach Musicals mag. Also schauen wir mal. Ich werde mir das sicher noch anschauen, ob ich es für den Oscars schaffe, weiß ich nicht. Aber ja. Und Nyad habe ich auch nicht gesehen. Der ist ja auch verfügbar, glaube ich, auf einer Streaming-Plattform. Reizt mich halbert. Gleichzeitig Jodie Foster und auch Annette Bening, beide Darstellerinnen, die ich wahnsinnig gern mag. Also auch wird schon passieren, dass ich den mal schaue.
Ja, es ist ein Film.
Ein bisschen Standard war er, oder?
Ich würde mal sagen, in einem Jahr, wenn du mich fragst, für was Jodie Foster nominiert war, muss ich sehr hart nachdenken.
Wüsstest du es nicht mehr.
Ich finde aber ihre Performance auch echt super.
Ja.
Und auch die Performance von Annette Bening natürlich gut, und wenn man bei der Best Actress in a Leading Role, wohl die eine Schauspieler in der Kategorie, die spannend ist heuer.
Mhm.
Annette Bening ist für Nier dabei, Lily Gladstone für Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller für Anatomy of a Fall, Carey Mulligan für Maestro und Emma Stone für Poor Things.
Mhm.
Ich würde mich zwar erst nicht freuen, wenn Sandra Hüller irgendwie also, ja, aus der Torte springt und plötzlich den Oscar gewinnt. De facto ist es halt ein Rennen zwischen Lily Gladstone und Emma Stone.
Ja.
Dein Herz?
Mein Herz ehrlicherweise für Emma Stone, obwohl ich Lily Gladstone sehr, sehr gern mag und sie auch in Wien war und ich sie kennengelernt habe, und ich finde sie in allen Filmen, wo sie mitspielt, ist sie eigentlich sozusagen das Beste am Film.
Mhm.
Hier war es eine halbert undankbare Rolle, finde ich, mit ganz viel sozusagen traurig reinschauen. It didn't work for me, leider. Also ich finde toll, dass sie eine Karriere hat, die sie hat und wird auch bleiben. Also ich glaube, aber ich finde Emma Stone einfach gerade in dem Film wirklich over the top großartig, und sie trägt den Film nicht alleine, aber schon sehr, sehr zentral, ihre Rolle, auch als Produzentin, glaube ich, bei dem Film. Also ich glaube, sie war da richtig, richtig involved, und das spürt man in jeder Faser ihres Schauspielens.
Bei der Entwicklung des Charakters ganz stark mitgearbeitet.
Also
ich muss auch sagen, dass ich da, also es ist halt, ja, ich meine, andererseits, Emma Stone hat schon einen Oscar, dann soll halt Lily Gladstone einen Oscar gewinnen, würde ich mich jetzt auch nicht ärgern darüber,
aber überhaupt nicht,
nein. Performance-mäßig sehe ich sie eigentlich relativ klar vorne, die Emma Stone, und ich denke, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich hoffe, dass aufgrund dessen, was wir so sonst so reden im Podcast, wenn ich das in den richtigen Kontext setze, ich glaube tatsächlich, dass diese politische Komponente der Lily Gladstone eigentlich erst in dieses Duell geholfen hat. Nicht unbedingt, weil die Performance schlechter ist, aber wenn ich mir einfach die Performances jetzt nüchtern anschaue, das ist doch, also Poor Things, Emma Stone, das ist so eine Oscar-Performance, also wie körperlich die auch ist und wie offensichtlich großartig die ist, ist es einfach so, das ist doch das, was die Leute ankreuzen würden oder nicht. Ich glaube schon, dass Lily Gladstone diese politische Komponente halt hier hilft. Aber wie du sagst, sie ist eigentlich in den Filmen immer mit das Beste an ihren Filmen und ich würde mich für sie auch freuen. Ich glaube irgendwie, dass es Emma Stone auch machen wird.
Ich glaube, es ist eine der spannenderen Kategorien.
Absolut.
Tatsächlich. Und auch wiederum mit dem Bonus, dass man eben, wie du richtig sagst, der so oder so jetzt nicht angefressen wäre. Also.
Ja, absolut. Also.
Auch wenn Sandra Hüller aus der Torte springt.
Ja, das will sie, glaube ich, nicht machen, aber ja, why not? Gut, hier haben wir in der Reihenfolge Animated Feature Film. Nehmen wir einfach mal rein. Das sind The Boy and the Heron, Elemental, Nimona, Robot Dreams und Spider-Man Across the Spider-Verse. Ich muss sagen, ich habe nur zwei gesehen. Das sind allerdings die zwei Favoriten.
Du hast wahrscheinlich Across the Spider-Verse gesehen.
Und Boy and the Heron.
Ich habe Elemental und Nimona gesehen. Elemental ist spurlos an mir vorübergegangen. Nimona hat meinen Kindern sehr gut gefallen. Ich habe mit einem Auge zugeschaut und was ich gesehen habe, war schon sehr cool. Ich könnte überhaupt nicht sagen, worum es geht. Aber ich meine, come on, Across the Spider-Verse, wie gut ist das?
Ja.
My God.
Und Boy and the Heron?
Boy and the Heron habe ich nicht gesehen. Ich bin schon länger nicht mehr so der große Miyazaki-Fan. Ich werde es mir irgendwann mal anschauen. Meine Kinder mögen ihn noch nicht. Ich hoffe irgendwann schon, weil es dann doch wichtig wäre, Miyazaki mal nachzuholen. Aber ich meine, come on, Across the Spider-Verse, ich finde das so thrilling. Ich war so überrascht davon, wie überrascht ich war, wie großartig das ist.
Ja.
Also das ist für mich ein totaler Runaway-Sieger. Ich meine, ich habe von Boy and the Heron nur gehört, dass er so, it's good, it's not its greatest. Aber irgendwie scheint niemand so wirklich ehrlich davon begeistert zu sein.
Mein Eindruck ist der gleiche. Und ich habe The Boy and the Heron tatsächlich sogar zweimal gesehen.
Bist du ein Anime
sozusagen? Doch, ja, also Kenner, aber ich auf jeden Fall schaue ich durchaus hin und wieder mal in einen Anime und kenne einige Filme von mir, sage ich, finde halt in seinen besten Filmen, verknüpft das halt einfach sehr gut, dass du hast immer dieses Gefühl, eigentlich bräuchte ich jetzt so ein Begleitheft, so, und dann schlage ich das auf und da steht, das ist irgendein Geist, das ist einer Geschichte oder so.
Dahinter.
Ja, genau, und auch die Symbolik und was er halt meint, was das für sein Leben bedeutet und bla bla bla. Aber wenn du das Begleitheft verloren hast und du schaust den Film, ist es trotzdem quasi, das ergibt emotional Sinn, also es ist stringent, es packt dich. Und The Boy and the Heron war für mich, was es der erste war, so viel habe ich auch nicht gesehen, aber doch der Miyazaki-Film, wo es für mich am stärksten das Gefühl war, ohne den Begleitheft gibt's mal nichts. Und es ist halt,
interessant.
Es ist halt, ich fand den, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, ich finde ihn einfach relativ bis sehr langweilig. Und es hat mich einfach wirklich gar nicht gepackt. Also manche Sachen kapiert man, andere eben nicht. Und ich bin mir sicher, es ist wahnsinnig gescheit, urviel drinnen, schön gemacht. Da war mir leider sehr egal. Und ich bin absolut Team Spider-Man, wiewohl ich die anderen drei nicht gesehen habe.
Nicht gesehen, also.
Ich glaube, die Screenplay-Races waren auch ganz schön knapp heuer.
Auch da, ich meine, wirklich große, wie soll ich sagen, sind einfach wirklich tolle, tolle Sachen dabei. Also bei Adapted American Fiction, den ich noch nicht gesehen habe, Barbie, Oppenheimer, Poor Things und The Zone of Interest. Bei Original Screenplay, Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, May December und Past Lives. Das ist alles High Quality, muss man sagen, oder?
Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was gewinnt. Also ich schaue gerade nach, die der Frontrunner sozusagen bei Deadpool Screenplays American Fiction vor Oppenheimer und Barbie. Ich weiß allerdings jetzt nicht, warum, also nicht jetzt in dem Film, sondern worauf sich das jetzt bezieht. I guess es ist ein Rennen dieser drei. Ich würde es auch Poor Things gönnen.
Bei Original ist es ein Anatomy of a Fall, Holdovers und Past Lives wahrscheinlich die drei, oder?
Genau, wobei Past Lives nur Außenseiterchancen zugerechnet werden. Tatsächlich, Anatomy of a Fall, ziemlich klarer Frontrunner ist mittlerweile. Ich fände das schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mhm. Also klar, ich habe halt meine Vorbehalte gegenüber Alexander Payne, deswegen ist es, muss jetzt Holdovers nicht unbedingt den Oscar gewinnen. Aber darum geht's gar nicht, sondern ich meine, mein Fave wäre natürlich Past Lives. May December habe ich leider noch nicht gesehen. Maestro bin ich tatsächlich überrascht, weil
ja,
das Drehbuch ist schon mit das Schwächste an dem Film.
Ja. Also hätte ich auch nicht nominiert, also muss ich ehrlich gestehen.
Wirklich, auch wenn es natürlich weit hergeholt gewesen wäre, aber ich hätte sogar wirklich mehr noch Directing für Bradley Cooper verstanden als das Drehbuch.
Ja, geht mir genauso.
Aber okay. Naja. Die Kamera, da haben wir El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer und Poor Things. Hast du eine Ahnung, was El Conde ist?
El Conde ist ein Film aus Chile, glaube ich. Kann das sein?
Kann gut sein. Wir werden es recherchieren.
Aber lustig, dass der da reingerutscht ist.
Ich glaube es. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es ist ein Kameramann. Frau ist es keine, der relativ bekannt ist. Ich glaube, es war so eine
Schneiden wir jetzt alles raus, gell? Während wir hier vor uns hin googeln und so tun, als ob wir wissen, was das ist.
Das heißt auf Deutsch, der Graf ist von Pablo Larraín. Das ist ein cooler Regisseur.
Also ja, natürlich, Pablo Larraín.
Und die Kamera ist von Edward Lachman.
Das ist, so, das ist die Pinochet-Geschichte, wo Pinochet nie gestorben ist und als Vampir weiterlebt. Und das ist ja was sehr Allegorisches. Lief bei der Biennale, habe ich versäumt, hat offenbar keinen Verleih oder niemanden, der das ins Kino bringt. Aber wer hat die Kamera gemacht?
Edward Lachman.
Achso, Lachman. Lachman. Der ist ja groß. Ed Lachman ist natürlich fantastisch. Der ist mittlerweile weit über 70 oder sogar Richtung 80 gehend, glaube ich. Und ist ein wirklich, wirklich cooler Typ. Also der kommt aus dem New Hollywood irgendwie und ja, also ist ein Oldschool-Kameramann. Wahrscheinlich deswegen. Also das wird wirklich der Grund, wie du richtig sagst, sein. Ja.
Gewinnen aber wird wohl Oppenheimer.
Wahrscheinlich wohl Oppenheimer.
Da gibt es nicht viele Alternativen.
Also, ja, genau. Costume Design haben wir Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer und Poor Things. I would presume Poor Things.
Es schaut irgendwie, es hat diese Tendenz, also es ist Barbie versus Poor Things. Ich glaube, es ist auch in mehreren Kategorien tatsächlich so. Aber ich glaube auch fast, dass Poor Things das macht.
Also es war wirklich, aber wirklich es ist sehr, sehr schön, was da gemacht wurde und ich weiß halt nicht, was momentan besser fährt, irgendwie so straight period piece oder exaltiert, ausschweifend.
Ich meine, Barbie muss man schon fairerweise sagen, ist halt, also erstmal hat er wahnsinnig viele Kostüme und die sind auch mega cool, also kein Issue, wenn der gewinnt. Und er hat halt auch, was halt Barbie vielleicht im Vorteil hat, halt so zumindest ein, zwei so mittlerweile ikonische Sachen und sei es nur in Memes ikonischer, aber den Ryan Gosling mit dem Stirnbandel oder auch den I'm Knuff Pulli, den kennt man halt mittlerweile. Ich glaube, es ist ziemlich ein Coin-Toss zwischen den beiden. Ich werde ja heuer wahrscheinlich die Oscar-Wette nicht mitspielen, also muss ich mich nicht entscheiden. Ich
verstehe. Unter anderem, weil du von den Dokumentarfilmen auch nur einen gesehen hast.
Das stimmt nicht, weil ich habe keinen gesehen.
Ach so, okay. Ich habe nur einen gesehen.
Nämlich 20 Days in Mariupol.
Nein, gar nicht. Four Daughters habe ich gesehen.
Four Daughters, okay.
Ich weiß nicht, bei welchem Festival der war, aber der war bei einem Festival, ich glaube auch in Berlin letztes Jahr. Und der ist schon wirklich toll und läuft jetzt aktuell noch im Kino, glaube ich. Ja. Oder ist gerade vor kurzem angelaufen, also kann man sich anschauen, ist ein sehr, sehr interessanter, vielschichtiger, mit ganz vielen Layers und so und Reenactment versus Realität und das ist schon eine gute Sache und ich muss ehrlich sagen, 20 Days in Mariupol habe ich nicht gesehen, aber weiß ungefähr, worum es geht und die anderen habe ich nicht einmal irgendeine Ahnung, worum es geht, also ja.
Also in Bobby Wine, der People's President, geht es, glaube ich, um Bobby Wine.
War das der People's President?
Der. The Eternal Memory und The Killer Tiger, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
Oder The People's President.
Ja, nein, muss ich auch gestehen, dass ich da jetzt überhaupt nicht...
Moving on. Bin.
Aber gewinne mit wohl Mariupol. Das
glaube ich auch, ja.
Genau. Documentary Short, glaube ich, kann sparen wir uns, außer auslassen. Du hast eine ganz starke Meinung.
Gar nicht.
Bester Schnitt...
Anatomy of a Fall, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer und Poor Things. Es muss fast Oppenheimer sein. Also, dass das irgendwie alles sich ausgeht am Ende, ist dem Schnitt zu verdanken. Killers of the Flower Moon hat natürlich diese Länge und auch diese ja, Dings weiß man und die Thelma Schoonmaker und beliebt. Ja.
Ich denke.
Aber auch Anatomy of a Fall finde ich sehr, sehr gut geschnitten.
Voll. Ja. Voll. Ich denke aber, Oppenheimer wird's machen. Ja.
Genau.
International Feature haben wir Yo Capitano, Perfect Days, Society of the Snow, The Teacher's Lounge und The Zone of Interest. Bei Zone of Interest, der einzige Film ist, der auch für Best Picture nominiert ist, für Best Directing nominiert ist, fürs Drehbuch nominiert ist. Ich glaube, da ist klar, wer gewinnen wird. Hast du starke Meinungen zu den anderen Filmen?
Ich habe Society of the Snow fast ganz gesehen und das war ein bisschen Disaster Porn. Also nein, das ist nicht mein Film. Ich war mit Alive vor 30 Jahren mit dem Ethan Hawke in der Hauptrolle, gleiche Geschichte, bestens bedient. I know what happens, I don't want to see it in all that detail. Ich fand es wirklich schwer auszuhalten, aber ist okay. Perfect Days ist sehr, sehr schön, ein sehr ruhiger Film, einer der besten Wim Wenders Filme der letzten Jahre. Und ich habe Teacher's Lounge, der heißt
das Klassen- Lehrerzimmer.
Lehrerzimmer, danke, habe ich auch in Berlin gesehen und war sehr angetan davon und bin ein bisschen überrascht über den Erfolg, aber ich gönn's ihnen sehr, weil das ist schon ein relativ kleines, aber relativ smartes Projekt, muss ich sagen.
Finde ich auch. Es ist wirklich ein gescheiter Film.
Ja, sag
ich. Ist wirklich ein gescheiter, also das klingt blöd, ja, aber es ist wirklich ein Film, der vielleicht, ich habe ein bisschen das Gefühl bei Teacher's Lounge oder bei Lehrerzimmer, ist ein bisschen, habe ich die Angst, dass ich halt in den Spiegel schaue und das halt cool finde. Also so quasi dieses Bubble-Ding, so, es spricht mich halt schon sehr an. Ich finde ihn wirklich gut gemacht und die Schauspielerin ist mega gut. Also ich mag den Film auch sehr. Make-up haben wir Goldor, Maestro, Oppenheimer, Poor Things und Side of the Snow. Es ist natürlich Make-up and Hairstyling. Das mögen die Hairstyler gar nicht, wenn man das beschreibt. Man dachte bis vor kurzem, dass Maestro beziehungsweise die Nasenprothese das Rennen macht. Zuletzt hat Poor Things ein, zwei Preise gewonnen. Ich habe jetzt Poor Things vor kurzem nochmal gesehen und mir gedacht, naja, wenn die Nase von Bradley Cooper so beeindruckend ist, finden wir das Gesicht von William Dafoe wirklich weniger beeindruckend. Also wenn es wirklich nur um dieses in-your-face offensichtlich großartige Make-up geht, also fand ich, aber ich habe nicht wirklich Ahnung von Make-up, muss ich gestehen. Von Make-up.
Ich fand Poor Things, also fand ich seine Maske, die war halt so over the top und so sozusagen eindeutig over the top, dass ich mir denke, ist das dann die Leistung oder ist es schwieriger, so etwas so zu machen als realistisch? I really don't know. Und Maestro ist ja ausgegangen für mich. Also ich fand die Prothese auch wichtig für den Gesamteindruck. Ja. Das war schon gut. Und auch sie, also die Mulligan, das funktioniert.
Ist ja auch ein bisschen was mit, also ein Aging-Effekt auch drinnen und dann auch leider eine Krankheit und das macht gut. Der Film auch wirklich gut. Also ja, ich denke, ich kann auch mit beiden leben und alles andere wäre eine Überraschung.
Original Score, American Fiction, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer und Poor Things. Wie der Wolfi gesagt hat, ich kann mich an keinen einzigen Soundtracks erinnern. Ich könnte nichts nachsummen. Ich könnte auch Poor Things nicht nachsummen, aber da ist Musik halt so ein integraler Bestandteil des Gesamtwerks.
Ich könnte es vielleicht nachsummen, aber ich könnte ein Doing.
Und ganz viele tieftönende Kontrafagotte und ich weiß nicht was alles oder Instrumente, die es nicht gibt. Das ist schon großartig. Ob sowas dann gewinnt, weiß ich nicht.
Lebt jetzt auch nicht von der Melodie der Soundtrack.
Nein, aber es ist diese Dissonanz, das passt, das ist wirklich fantastisch. Fantastisch. Aber ja, keine Ahnung.
Also Frontrunner ist scheinbar.
John Williams zum 64. Mal nominiert, ist immer gut.
Ja, solange er noch da ist.
Genau.
Oppenheimer jedenfalls der klare Favorit und soll so sein. Da bräuchte man jetzt tatsächlich den Wolfi, der hat mit den stärksten Meinungen zu den Scores. Er hat auch eine starke Meinung zu den Songs, aber die teilen wir nicht. Deswegen sagen wir sie auch nicht. nominiert sind für den Film The Fire Inside. Nein, das Lied The Fire Inside, natürlich.
Oder heißt der Film Flame and Heart?
Der Film heißt Flame and Heart. keine Ahnung, was das ist. Es ist wahrscheinlich, wie heißt die eine Dame, die immer...
die Diane Warren.
Es ist wahrscheinlich Diane
wahrscheinlich
Warren.
Wahrscheinlich
Diane. Auch dem Lied ist halt I'm Just Ken und What Was I Made For, jeweils von Barbie, It Never Went Away von American Symphony und Mazazay, A Song for My People von Killers of the Flower Moon. Der vielleicht noch dieser eine Song ist, wo man sagt, okay, da ist halt das auch wiederum der politische Aspekt, sprachliche Aspekt, der das irgendwie, ja, wo man drüber redet. Aber das wäre jetzt auch schon das Einzige, was man sich herbeifantasieren kann, warum hier nicht Barbie gewinnen soll. Und ich denke, dass das Billie Eilish macht wieder mit What Was Made For. Oder hast du das Gefühl, dass es da Ken macht?
Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Also dann,
ich habe die, glaube ich, alle jetzt irgendwie gehört und keinen einzigen kann ich mich wirklich erinnern, außer I'm Just Ken natürlich, das ist so der Show-Off-Song. Ja, ich finde, wir hatten da schon bessere Jahre. Ja.
Ja.
Production Design, Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, Poor Things, immer die gleichen Namen. Ist, also Napoleon ja eh, ist so das Einzige, was für den Film spricht, ist das Production Design natürlich und die Kostüme. Ich persönlich fände Poor Things total, also die, ja, die Vision, die sie da hatten und die Umsetzung dessen, und das ist wundervoll analog und holprig, und das ist, ich finde es fantastisch, wird wahrscheinlich im Gesamtpaket dann doch eher Oppenheimer werden, kann ich mir vorstellen, oder? Wie siehst du das?
Also ich habe keine starke Meinung, ich schaue einfach nur, was das Internet sagt. Das Internet sagt, das ist Barbie versus Poor Things. Mhm.
Stimmt, Barbie eigentlich, ja klar.
Ich meine, bei Barbie ist es schon so, was ich vorher gesagt habe, ja, ich habe den Film jetzt mal wieder so 5 Minuten geschaut und mir gedacht, puh, hat mich das jetzt daheim nochmal so abholt. Aber es hat schon, also der Film hat halt einen Look und ja, ich glaube, das ist auch etwas, was man dann vielleicht beim zweiten Mal oder selbst wenn man den Trailer 5-mal geschaut hat, irgendwann mal selbstverständlich hinnimmt. Aber natürlich, es basiert auf Spielzeug, es hat eine Vorlage, aber nevertheless, der hat schon wirklich eine eigene Welt auch kreiert, die ja einfach so ausschaut. Von daher, ich kann mit beiden leben. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass Barbie am Downwards-Trend ist und Poor Things eher upwards. Vielleicht, wenn ich jetzt sage, Poor Things gewinnt 3 Oscars, vielleicht gewinnt er dann genau keinen, aber mein Gefühl sagt mir, es ist Poor Things, aber kann beides sein. Animated Short, wenn du keine starke Meinung hast.
Ich habe keine starke Meinung.
Live-Action Short, hast du den
Wes Anderson-Film gesehen? Ich habe tatsächlich den Wes Anderson-Film gesehen und schätze ihn. Punkt.
Ich finde es schon gut. Also schon, ich absolut furchtbar.
Also wirklich?
Es ist, glaube ich, vom ganzen Line-Up von allen Filmen der Film, den ich am allerschlimmsten finde überall.
Na, ich konnte dem wirklich was abgewinnen.
Aber ich habe das so formuliert, ich verstehe immer noch, warum man Wes Anderson mag. Ich verstehe immer weniger, also was man am Wes Anderson mag. Ich verstehe nicht, warum. Also ich kann es einfach emotional nicht nachvollziehen, wie einem das irgendwas anderes als am Arsch gehen kann. Aber es ist vollkommen legit und ich sehe die Craftsmanship dahinter, alle super cool.
Mir geht's mit vielen Filmen von Wes Anderson so. Und ich glaube, bei dem habe ich tatsächlich dann fast zu schätzen gewusst, dass er dann so konsequent Wes Anderson-ig war. Und kurz
und nicht. Ja, kurz ist relativ. Also die 40 Minuten waren schon sehr lang.
Und nicht 100 Minuten. Ja.
Also gibt's Wes Anderson den Oscar, bitte. Ja. Da bin ich voll dabei. Aber ich fand es unerträglich, muss ich ehrlich. Also es gibt in dem Film wird ja erzählt, wie eine Kurzgeschichte, und der Dev Patel sagt dann mehrmals, gibt es eine Szene, wo er immer wieder das sagt, was er als Charakter sagt, und dann, weil es ja als dritte Person erzählt ist, richtet er sich zur Kamera und sagt, I said, und ich glaube, das macht er 4-mal, sagt er bla bla bla, I said, bla bla bla, I said, und ich bin wirklich so da gesessen, mit so angespannt, dass du es noch einmal I said sagst. Also, it's not for me, aber I'm happy for it. Best Sound.
The Creator, Maestro, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Kommt Part 2 dieses Jahr übrigens? Weiß man nicht, gell? Oppenheimer und Zone of Interest. Alles gut. Alles gut. Alles wirklich gut. Jeder Film in seiner Art wirklich großartig. Also das Sounddesign von Zone of Interest ist phänomenal. Das von Oppenheimer ist phänomenal. Das, was ich erwähnt habe, vor allem bei Maestro, einfach dieser, wie Musik da permanent integriert wird und fließt, und das funktioniert wirklich toll. Und Creator, Mission Impossible, beide eher klassisch, aber beide wirklich super. Ich fand Creator ein undervalued Film, muss ich sagen. Mich sehr, sehr gut unterhalten. Ja. Also da, keine Ahnung, was da gewinnt, wahrscheinlich Oppenheimer.
Die Predictions sagen interessanterweise Oppenheimer versus Zone of Interest. Als jemand, der Zone of Interest nicht gesehen hat, den Trailer gesehen hat, würde sich denken, also es ist schwer nachzuvollziehen.
Ja.
Weil ich meine, es sagt, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ist es Sounddesign obvious quasi, also nimmt das wirklich auch
Es ist auch Teil des Gesamtkonzepts und funktioniert dahingehend wahnsinnig.
Okay, also es ist nicht quasi vergleichbar.
Sehr subtil, also es ist weitaus subtiler als alle anderen dieser Filme natürlich. Ja. Visual Effects, The Creator, Godzilla Minus One, Guardians of the Galaxy Volume 3, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 und Napoleon.
I don't know.
Ich weiß nicht, worauf man schaut. Ich fand, ich weiß nicht, was ich fand.
Also Favorit ist er, glaube ich, Godzilla. Wenn Godzilla meines Mannes einen Oscar gewinnt.
Das wäre doch schön.
Das wäre cool. Ding sehen? Also, ja, es ist it's over the top.
Und, es ist schon sehr unterhaltsam.
Und für mich ist es leider too much ein bisschen, das ist die letzte Kategorie. Aber I get it. Also er hat ja sehr viel drinnen und
na, ich finde, also eigentlich The Creator vielleicht. Ich finde, das ist so die Welt, die da geschaffen wird, die ich sehr, wirklich sehr, sehr schön umgesetzt finde. Und das ist schon weit ab von diesem schundigen CGI, das man jetzt ein bisschen gewohnt ist, leider von diversen Marvel-Filmen. Das ist schon gut. Ich habe Guardians nicht gesehen, den dritten Teil.
Und bei Star muss man ehrlich sagen, also gerade für Marvel-Verhältnisse ist das ein Backhanded-Compliment, aber tatsächlich gute Special Effects hat. Ja, The Creator war irgendwie schon so ein bisschen so der Frontrunner, aber ich glaube, mittlerweile hat das sich ein bisschen gedreht. Mhm. We'll see.
Hast du
we'll
noch, see, genau.
Irgendeinen crazy Moment, den du dir wünschst bei der Academy. Nicht, dass bei den Academy Awards nicht, dass Will Smith wieder auf die Bühne kommt und sagt, die auch noch eine.
Crazy, crazy.
Aber irgendein Gewinn, der unwahrscheinlich scheint, aber wo du aus dem Kinosessel springen würdest.
Es ist wirklich, wirklich schwierig dieses Jahr, weil ich eigentlich mit fast allem, ich habe auch niemanden, den ich jetzt großartig ablehne oder so, oder mir denke, how is that possible? Also ich finde, es gibt sozusagen keine wirklich controversial decisions bei den Nominierungen. Es ist eine wealth of quality, die da irgendwie drin ist. Tatsächlich, also es ist mir nicht egal, aber es ist mir sozusagen, es ist alles ein bisschen gleichgeschaltet dahingehend, dass ich alles, was da drin ist, total anerkenne als eine große, gute, relevante manchmal und auch ökonomisch relevante Leistung. Also das ist doch eigentlich schön,
ja,
irgendwie,
absolut.
Muss man sagen.
Absolut.
Ich glaube, ja, der einzige ärgerliche Film da drin ist vielleicht Napoleon, aber selbst der ist in den Kategorien nominiert.
Für die es okay
ist. Für die es total okay ist. Ja. Was soll ich sagen? Ist alles, egal was gewinnt, ich freue mich wahrscheinlich dafür.
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, bei mir wäre es ein bisschen, dass, weil es nicht so unrealistisch ist, aber wenn man so realistisches rauspickt, wäre vielleicht das Screenplay für Anatomy of a Fall oder meinetwegen Schnitt, aber dass der Film was gewinnt, das fände ich irgendwie richtig cool. Ich sehe es eigentlich ähnlich wie du.
Also ich würde mich am meisten freuen, wirklich, wenn Zone of Interest sozusagen eine wirkliche Anerkennung bekommt.
Ich meine, vielleicht im Sound, anscheinend ist es ja im Play.
Ja, genau. Und natürlich Sandra Hüller wird mich sehr, sehr freuen, weil sie eben diesen Doppelpack hatte an wirklich herausragenden schauspielerischen Leistungen. Das wären Anerkennungspreise, die ich total schön fände für große Talente, die einfach nicht klassisch Hollywoods auch sind.
Ich finde es auch schön, weil das wäre so die Bild-Zeitungsüberschrift, mit der niemand was anfangen kann von den Leserinnen. Das wäre so, oh, ein Deutscher gewinnt den Oscar, was, Til Schweiger oder was?
Ja, genau. So. Aha. Das ist jetzt lustig, dass die Sandra Hüller immer wieder so als Shootingstar oder sowas bezeichnet wird. Und ich meine, die ist seit 20 Jahren fast im Geschäft und seit 15 Jahren wirklich auch ein bekannter Name.
Aber halt nicht.
International natürlich nicht, das ist klar. Ja.
Ja gut, dann glaube ich, sind wir so weit durch mit dem Programm. Norman, nochmal danke fürs Dabeisein.
Sehr gern. Seit 10 Jahren, das finde ich erstaunlich.
Und nächstes Jahr wieder. Nur, dass du es weißt. Einen kleinen Vorschlag haben wir noch, was bei uns auch ansteht, nach den Oscars, mehr oder weniger direkt nach den Oscars, werden wir wahrscheinlich wieder einen ganz wertvollen, kurzen 30-Sekunden-Clip aufnehmen, wo wir sagen, wir gehen jetzt ins Bett und gratuliere an Christopher Nolan. Und das nennen wir dann Analyse und stellen es ins Internet. Aber dann etwas, ein aufwendigeres Event, das hat mir im Einstieg schon kurz geteasert, wird am 9. April stattfinden. Entweder in einem Kaffeehaus oder in einem Kino in Wien, wir wissen es noch nicht genau, gibt noch keine fixe Location. Da feiern wir unser 10-jähriges Podcast-Bestehen. Und ihr dürft mitbestimmen, was der beste Film der letzten 10 Jahre ist. Norman, was ist der beste Film der letzten 10 Jahre? Sondern Film ist der. Okay. Gut, da habt ihr es. Danke fürs Zuhören, danke nochmal fürs Dabeisein.
Ja, voll gern.
Ciao.